dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist auf dem Grill hierher gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB-STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt erneut Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky, schon wieder im Fanprojekt. Zweimal in zwei Tagen. Wie großartig ist das denn? Ja?
Das ist großartig. Ja. Wir haben gerade mit Jochen Joe Haas gesprochen.
Ja. Oh, das war großartig. Ey,
ein großartiger Typ. Freut euch auf dieses Gespräch. Am Mittwoch wird's gedroppt.
Und nicht nur das Gespräch mit Jochen Haas, sondern natürlich auch die Gespräche mit Dietmar Allgeier und Pierre-Henrik Steiger. Nächste Woche Mittwoch alle drei einstündigen oder vielleicht ein paar mehr Minuten Gespräche mit den drei Kandidaten für das Präsidentenamt.
Und ich sag schon, auch die anderen beiden Gespräche waren nicht minder großartig. Nein. Also ihr könnt euch da wirklich auf was freuen. Ich kann jetzt schon sagen, der VfB profitiert so oder so, egal wer Präsident wird oder bleibt. Also wirklich tolle Kandidaten. Props nochmal an den Wahlausschuss.
Genau, und volle Transparenz. Wir haben drei Gespräche geführt mit drei Kandidaten, jeweils eine Stunde und wir haben kein einziges Mal geschnitten.
Das stimmt. Also bis jetzt noch nicht. Wir haben den Kandidaten natürlich die Möglichkeit gegeben, im Nachgang zu entscheiden, wenn irgendwas raus soll.
Stimmt, ja.
Bislang gab es da noch keine Interventionen, aber mal gucken, was noch kommt. Sie haben ja bis Mittwoch noch Zeit.
Ja.
Ja, also wenn jetzt eine Folge erscheint mit einer halben Stunde, wisst ihr, da ist was schiefgelaufen. Eigentlich haben wir überhaupt keine Zeit, über die ganzen Sachen zu sprechen,
nein,
Sebastian.
Wir haben so viele Themen.
Warum eigentlich? Also es ist unfassbar. Ich frage mich wirklich, wie das die ganzen anderen Podcasts machen, die nur einmal in der Woche erscheinen und das dann auch nur in 70 Minuten.
Weiß ich gar nicht.
Die lassen es einfach weg.
Vermutlich, aber wir nicht.
Wir reden nicht über alles.
Wir gehen überall rein und bevor wir das tun, Sebastian, müssen wir natürlich erstmal den Gast, der uns morgen die Ehre gibt hier in Stuttgart, müssen wir erstmal zum Geburtstag gratulieren und zwar so.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Genau so sieht's nämlich mal aus, lieber Uli Hoeneß.
Genau, herzlichen Glückwunsch zu 125 Jahre Bayern München.
Ja, naja, herzlich ist der Glückwunsch nicht, aber wir schicken Grüße. Und wir stellen die Themen vor. Wir sprechen heute natürlich über das Spiel des VfB Stuttgart gegen Bayern München. Vielleicht das wichtigste Spiel der Saison. Denn ein Sieg könnte wirklich gut sein für uns, um uns dann, den Weg zu ebnen für einen weiteren Champions League Einzug.
Ja, Fun Fact, ich war ja gestern Abend bei einer Veranstaltung von Kessler Sekt. 25 Jahre Partnerschaft von Kessler.
Ja.
Mit dem VfB Stuttgart.
Da werden die Alkoholleichen noch abtransportiert.
Wahrscheinlich. Keine davon war Karl Allgöber. Der ist auch im stattlichen Alter immer noch Sportler durch und durch. Und der hat gesagt, also der war auf dem Podium zu Gast und hat gesagt, das Spiel gegen Bayern kommt doch jetzt zum perfekten Zeitpunkt. Du kannst nichts verlieren. Und selbst wenn du da verlierst, die Fans werden nicht böse sein. Also das Mindset fand ich richtig gut.
Das sind Anekdoten, die passen ins Bayern-Segment. Wir sind aber immer noch im Themenvorstellungssegment.
Sorry.
Ist das dein erster Tag hier im Studio?
Ja, ich frag mich. Sorry.
Pokalauslosung ist ein weiteres Thema. Jetzt muss ich Gas geben. Transfer-Update. Wir sprechen über Sebastian Hoeneß, Fabian Rieder und haben eine Vertragsverlängerung zu verkünden. Die Schande von Belgrad. Was wurde eigentlich aus dieser Rede hier? Die habe ich doch irgendwo. Habe ich die doch noch?
Vor allem mit Ultras besetzt, umgedreht und nach Stuttgart zurückgekehrt nach mutmaßlich unverhältnismäßigen Kontrollen. Wie haben Sie es von Vereinsseite aufgearbeitet bis hierhin?
Ja, erstmal muss man sich ja fragen, im europäischen Fußball sind eigentlich Auswärtsfans noch gewünscht?
Da hat er recht. So, und dieses Thema werden wir heute auch nochmal beleuchten. Genau,
und die Frage wird nicht beantwortet werden, aber wir blicken mal kurz drauf.
U21 ist mit dabei, die VfB-Frauen sind mit dabei. Wir haben endlich wieder Kandidaten, über die es zu reden gilt, nämlich für den Vereinsbeirat.
Ja, aktuell reden wir mit Kandidaten, heute reden wir mal über Kandidaten.
So, ja. Dann gibt's den Brustring Business Club.
Oh.
Da freuen wir uns drauf.
Total.
Lutz Meschke ist nicht mehr Vorstand bei Porsche, dafür aber noch Aufsichtsratsvizevorsitzender beim VfB Stuttgart. Und wir müssen natürlich am Ende auch ganz kurz würdigen, dass der VfB mal wieder in der Feschbockkirche vorbeigeschaut hat.
Ja, und von hier, glaube ich, 300 Meter Luftlinie. Ne? Ich bin da vorgestern dran vorbeigelaufen.
Wir wurden nicht gefragt, hätten sonst auch sehr, sehr gerne geholfen.
Wir haben ja keine Zeit.
Naja, also dafür hätte ich dafür mir auf jeden Fall Zeit genommen. Ja. Das kannst du aber wissen. Gut, das soll es gewesen sein. Wir gehen direkt rein. Ja, Sebastian, die Bayern kommen und das bedeutet, man muss sich mal wieder auf einiges gefasst machen. Wenn ihr nicht im Stadion sein könnt und kein DAZN-Abo habt, habt ihr immer noch das VfB-Radio. Das ist for free und läuft ab wann?
Natürlich ab 20.15 Uhr, denn der Anstoß ist um 20:30 Uhr. Und wie gesagt, ab 20.15 Uhr vfb.de/radio. Da wird dann aus dem Stadion gesendet mit viel Stimmung, mit einer Einstimmung aufs Spiel und dann natürlich ab 20:30 Uhr mit dem Spielgeschehen. Und du hast schon gesagt, wer das Bild dazu braucht, auf DAZN.
Cannstatt meldet 2 Grad und leichte Bewölkung. Wir müssen weiterhin auf den Frühling warten, Sebastian. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, passt sich das Wetter an den Ergebnissen des VfB Stuttgart an oder die VfB-Ergebnisse ans Wetter?
Ja, wahrscheinlich kommt VfB, kommt Frühling. Und deswegen brauchen wir einen Heimsieg auf jeden Fall. Absolut. Ja, damit die Temperaturen mal wieder stabil zweistellig werden.
Ich brauch's dringend. Ja. Dann zur Anreise. Wenn der VfB an einem normalen Arbeitstag spielt, bedeutet das natürlich auch für euch immer verschärfte Anreisebedingungen. Außerdem wird es wegen eines Fanmarschs der Bayern-Fans eine temporäre Sperrung der Abfahrt B14 Bennstraße geben. Also bitte beachten, plant ein bisschen mehr Zeit ein. Ihr wisst es, Freitagabend wird Nike-Fahrer. Also da müsst ihr gucken, dass er nicht irgendwie im Stau steht. Und mit den Öffis, ja, da ist es so eine Sache. Und ja, da würde ich sagen, übertrage ich dir jetzt mal die Verantwortung, Sebastian. Kann man sich am Freitag auf Bus und Bahn verlassen oder steht wieder irgendeine Fahrplanänderung an?
Ja, natürlich steht eine Fahrplanänderung an, weil nachdem wir jetzt einmal den Fehler gemacht haben und gesagt haben, dass alles fährt, werden wir es nie wieder machen. Und natürlich hat die Bahn relativ kurzfristig für Freitag, 28. Februar, das ist morgen, ab 21 Uhr bis Samstag, 1. März, eine Baustelle eingeplant für wichtige Instandhaltungsarbeiten zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Schorndorf. Und das heißt, die Züge der Linien S2 und S3 fahren in diesem Zeitraum nicht zwischen Cannstatt und Waiblingen, halten also nicht in Bad Cannstatt, nicht an Nürnberger Straße, nicht im Sommerrhein und nicht in Fellbach. Und dafür gibt's den allseits beliebten Schienenersatzverkehr. Herzlichen Glückwunsch. Und es fährt auch ein Direktbus, der S3X zwischen Haltestelle Neckarpark und Waiblingen. Und gute Nachrichten für alle, die mit der S1 pendeln, die ist nicht betroffen diesmal.
Ja.
Und dazu kommt noch, das wisst ihr aber sicherlich, die S4, die S5, die S6, die S60, die haben auch ein bisschen Probleme, denn wegen Bauarbeiten vom 22. Februar bis zum 3. März fahren die Fern- und Regionalzüge im Bereich Zuffenhausen bis Hauptbahnhof über die S-Bahn-Gleise und da kommt es auch zu allerlei Verzögerungen. Ich glaube, die Züge fahren aber nicht so oft wie sonst, also mein Tipp wie immer, schaut in die App rein. Meistens steht da drin, was fährt und was nicht fährt. Und wenn ihr aus dem Remstal kommt, guckt genau hin.
Oh, holla die Waldfee. Also yep. Das wird wieder echt spektakulär. Dann gibt's noch eine wichtige Nachricht, Sebastian, für alle Sitzplatz-Junkies, möchte ich fast schon sagen.
Oh ja.
Der VfB Stuttgart hat in seiner Fan-Info extra auf Folgendes hingewiesen. Du bist nochmal gefordert.
Ja, gerne. Damit alle Fans die Zeit im Stadion genießen können, möchten wir euch bitten, stets Rücksicht aufeinander zu nehmen. Ist sowieso immer ein guter Hinweis. Respektiert die Bedürfnisse eurer Sitznachbarn und sorgt dafür, dass das Stadion ein Ort bleibt, an dem sich alle wohlfühlen. Dies betrifft in erster Linie das strikte Einhalten der rauchfreien Blöcke und das dauerhafte Stehen in den Sitzplatzbereichen. Gemeinsam schaffen wir eine Atmosphäre, die von Fairness, Respekt und Zusammenhalt geprägt ist, gerade auch für die jüngeren Besucher der Begegnung. Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Verständnis.
Also das heißt, steht auf, wenn ihr Schwaben seid, aber hockt euch auch wieder hin.
Genau, und raucht dabei nicht.
Oh ja, genau, das ist noch ganz wichtig. Dann gab es auch diesmal Post, Sebastian.
Leserpost, ja.
Ja, Elias.
Neue Rubrik, geil.
Ja. Absolut, hat uns auf Instagram geschrieben und er meinte Folgendes. Servus Ricky, servus Sebastian. Meine Freundin hat mich mit Tickets für das Heimspiel gegen Bayern nächste Woche überrascht und wir waren noch nie zusammen im Stadion. Da sie die Tickets über ihren Opa bekommen hat, sind die Tickets aber leider im Auswärtsblock. Gibt es denn theoretisch eine Möglichkeit, trotzdem in den Heimbereich zu kommen, denn wir würden natürlich gerne richtig mit anfeuern und das ist ja im Gästeblock eher schwer möglich. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Bin, seitdem ich denken kann, VfB-Fan und das wäre mein erstes Mal im Neckarstadion. Freue mich auf euer Feedback. Lieb euch, Männer.
Ja, geil. Wir lieben dich auch, wir geben dir gerne Feedback und es dürfte schwierig werden. Also ich glaube, jeder hätte gerne einen Opa, der Karten im Gästeblock klar macht, aber natürlich nicht, wenn man Heimfan ist. Also ich glaube, die einzige Möglichkeit, legal in einen Bereich zu kommen, wo man ein VfB-Trikot tragen kann und auch für den VfB jubeln kann, wäre tatsächlich, man findet einen Fan, der sein Ticket tauscht. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Bayern-Fan, der im Heimblock sitzt oder irgendwo nicht im Gästeblock, dann wäre das möglich. Ansonsten wird es schwierig. Und wenn du dann tatsächlich doch im Gästeblock stehen solltest, dann zieh dir bitte kein VfB-Trikot an und jubel auch nicht für den VfB und sing nicht für den VfB, weil sonst könnte es unangenehm werden.
Also das ist klar, wenn du mit VfB-Utensilien da ankommst, wirst du wahrscheinlich nicht in den Gästeblock kommen und ja. Wenn du im Gästeblock singst, wirst du nicht mehr aus dem Gästeblock rauskommen. Ja. Also es gibt keine gute Situation für dich. Nein. Geh dahin, versuch das Spiel zu genießen oder versuch jemanden zu finden, der mit dir das Ticket tauscht. Toi, toi, toi. Wow, 10 Minuten Serviceblock, das sind ganz neue Gefilde, die wir hier beschreiten.
Die VVS und die Deutsche Bahn machen es möglich, ja.
Wahnsinn. Und wir sind gleich bei einem nächsten interessanten Punkt, nämlich wir müssen über die Bayern sprechen, Sebastian. Die feiern natürlich 125-jähriges Bestehen, haben wir vorhin schon gesagt. Erstmal Frage an dich, wie oft konnten wir denn in diesen 125 Jahren die Bayern schlagen? Was denkst du denn?
Ich muss gestehen, ich habe geschummelt. Ich habe nachgeschlagen.
Es ist der Holger Badstuber.
28 Mal.
Richtig, 28 Mal. Ich kann es sogar noch aufschlüsseln. 19 Mal in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal, einmal im Ligapokal und 7 Mal in der Oberliga Süd. Fußballdaten.de ist die Quelle. Mhm. Nicht, dass ihr mich jetzt wieder an die Wand nagelt, falls ich irgendwas vergessen habe.
Und Fun Fact, in der Oberliga Süd spricht die Bilanz für den VfB. 7 Siege, 2 Remis, 5 Niederlagen. Also sorry, das ist mir besser als die Bayern.
Ja, die haben allerdings 87 Siege insgesamt gegen uns erzielen können. Dann gab es noch 24 Unentschieden. Und was ich auch spannend fand, das hat jetzt gar nicht so viel mit Bayern zu tun, aber dann doch wieder, von den letzten 23 Spielen gegen einen Bundesliga-Tabellenführer konnte der VfB Stuttgart nur 1 gewinnen. Ja, das ist gar nicht so gut.
Nee.
Also das ist überhaupt nicht so gut. Es gab 17 Niederlagen und 5 Remis. Und das eine Spiel, was wir gewonnen haben, das war das am 34. Spieltag 2017-2018, 4-1 in München unter Trainerlegende Taifun Korkut.
Mit Toren von
vielen Spielern.
Tassos Donis?
Tassos Donis hat getroffen.
Daniel Ginczek hat getroffen, oder?
Stimmt, der hat auch getroffen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Also ich meine, ich habe ganz viel ausgeblendet aus dieser Zeit, weil die war nicht schön.
Nein, also das Spiel war schön, aber die Zeit war nicht schön.
Ja, gut, dann machen wir direkt weiter. Wir sollten ja keine Zeit verlieren, hast du gesagt. Ja. Und ich würde mich natürlich mal wieder dafür interessieren, was du so von dem nächsten Gegner in den letzten Wochen so mitbekommen hast.
Ich muss gestehen, ich bekomme von den Bayern gar nicht mehr so viel mit, weil ich finde, es gibt keine langweiligere Mannschaft als die Bayern. Also in der Bundesliga gewinnen die ja gefühlt jedes Spiel, aber ich finde die Spielweise weder attraktiv noch aufregend und so weiter. Und seit 25 Jahren sehe ich Thomas Müller, seit 20 Jahren sehe ich Manuel Neuer und ich habe da ehrlicherweise keinen Bock mehr drauf. Ich habe natürlich mitbekommen, dass sie in der Bundesliga erst einmal geschlagen wurden. Das war in Mainz, das war glaube ich Mitte Dezember. Und dass sie sich in der Champions League sehr, sehr schwer getan haben, über die Playoffs wirklich sich ins Achtelfinale reingezittert haben.
Gegen Celtic.
Ja. Und dass sie nächste Woche natürlich wieder Champions League spielen und das gegen Leverkusen, was mich halt total freut und ich so die leichte Hoffnung habe, dass sie schon mit dem Köpfen dann halt im Champions League Achtelfinale sind.
Also wenn einer Doppelbelastung kann, dann der große FC Bayern.
Und sorry, muss ich mal kurz einwerfen, natürlich 125 Jahre haben sie jetzt gefeiert und sie haben, glaube ich, heute oder gestern verkündet, sie haben 400.000 Mitglieder und sind damit jetzt Benfica wieder überholt, sind der größte Sportverein der Welt und egal, wen wir am 22.03. dann wählen ins Präsidium, also hey, das ist eine Aufgabe, ne?
Ja, also wir packen die Bayern.
Wir packen Bayern, ja.
Ja, also was wir grundsätzlich festhalten können, das hast du ja auch schon impliziert, beim FC Bayern läuft es eigentlich ganz gut. Platz 1 in der Bundesliga, Achtelfinale, Champions League, gut, im Pokal sind sie nach einem 0-1 gegen Leverkusen ausgeschieden. Gegen die, das hast du schon gesagt, müssen sie dann im Achtelfinale in der Champions League wieder ran. Sie haben in der Liga die meisten Spiele gewonnen, sie haben in der Liga die meisten Tore geschossen und sie haben in der Liga die wenigsten kassiert. Also der FC Bayern München ist aktuell das beste Bundesliga-Team. Mhm. Und deswegen schauen wir erstmal darauf, was macht die Bayern denn eigentlich so gut? Und da kann ich schon sagen, um alle Qualitäten jetzt der Bayern aufzuzählen, da reicht wahrscheinlich heute wirklich die Zeit nicht. Wir wollen ja auch, dass ihr das Ganze euch noch anhören könnt. Deswegen vielleicht hier mal das Offensichtlichste. Und da fängt für mich die Analyse an mit der Chancenverwertung. Ja, also die Bayern lassen eigentlich kaum was liegen. 67,07 Tore hätten sie laut XG in dieser Saison erzielen müssen. 69 Treffer haben sie am Ende gemacht. Ich meine, davon träumt der VfB nur. Ja, bei uns konnte man mit 46,36 Toren rechnen. Wir haben aber nur in Anführungsstrichen 41 Mal das Tor getroffen. Die Bayern kreieren enorm viele Chancen. Insgesamt kommen sie auf 204 Chancen in den 23 Spielen. Das sind im Schnitt knapp 9 pro Spiel. Ist wirklich Wahnsinn. Der VfB liegt da im Schnitt bei etwas über 6 Chancen pro Spiel. Es gibt kein Bundesliga-Team, das nur ansatzweise an diese Bayern-Chancenquote rankommt. Das ist einfach outstanding in der Liga. Das sind sie sehr, sehr gut.
Also du kreierst viele Chancen und die meisten davon nutzt du noch, was wahrscheinlich auch in Harry Kane ein Stück weit liegt. Aber das ist natürlich schon eine Mischung, die für die Gegner verheerend ist.
Die ist verheerend und es wird noch schlimmer, denn gegen den Ball sind sie unter Kompany deutlich stabiler als noch in der vergangenen Saison unter Tuchel. 19 Gegentore nach 23 Spieltagen sind sehr, sehr ordentlich. 23-24 standen sie da nach 23 Spieltagen bei 26 Gegentoren. Auch hier mal kurz der Vergleich mit dem VfB. 23-24, 29 Gegentore nach 23 Spieltagen und 24-25, 34 Gegentore nach 23 Spieltagen. Das Flügelspiel gehört zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Die Standards sind deutlich besser geworden. Die Bayern sind unter Kompany ja einfach noch facettenreicher, noch schwerer auszurechnen, wie ich finde. Sie können Kontrolle ausüben und das über Positionsfußball, dann dominieren sie auch mal. Sie können aber auch jederzeit das Tempo signifikant erhöhen, zum Beispiel über Kurzpassspiel, Schnittstellenpässe, Verlagerungen. Also da sind sie richtig gut. Sie haben aber auch Probleme.
Ja, dann sag mir wo, bitte.
Ja, also wir haben ja gesagt, die Bayern bekommen deutlich weniger Gegentore als noch vor einem Jahr. Das stimmt auch, aber sie lassen immer noch zu viel zu. Das muss man einfach sagen. 3 Gegentore gegen Kiel, 3 gegen Feyenoord, 3 gegen Frankfurt. In der Hinrunde war das allerdings. Und 4 gegen Barca. Das sind für Bayern-Verhältnisse schon viele Spiele mit 3 oder mehr Gegentoren. Ja, um das mal ein bisschen einzuordnen, der VfB kommt auf 7 Pflichtspiele mit mehr als 3 Gegentore. Und das erscheint uns ja eigentlich schon als deutlich zu viel.
Absolut, ja.
Und bei den Bayern sind es bislang 4. Und ich glaube, damit weiß man, was ich ungefähr sagen will. Also das ist eigentlich schon relativ viel. Hohe Bälle. Ist tatsächlich so, dass der FC Bayern die wenigsten Luftduelle in der Bundesliga für sich entscheiden kann. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie mit Abstand die meiste Ballbesitzzeit in der Liga haben. Aber es liegt nicht nur daran. Hohe Bälle, Flanken sind probate Mittel gegen die Bayern. Ich fand, das Feyenoord-Spiel hat das ganz gut bewiesen. Die haben das richtig gut gemacht mit diesen hohen und langen Bällen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um sie zu knacken. Eine weitere Schwäche ist für mich die Abwehrformation an sich. Ja, also jeder für sich genommen ist ein großartiger Abwehrspieler. Die haben tolle Abwehrspieler. Aber im Verbund zeigen sie schon so eine gewisse Diversität, wie ich finde. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ja der FC Bayern hinten einfach keinen klaren Abwehrchef hat.
Ja, stimmt.
Also wird halt immer durchgetauscht. Ja, da ist keiner, der ordnet. Jetzt weiß ich nicht, wie es mit den Kommandos ist, aber für mich, wenn ich von außen drauf blicke, sieht es halt so aus, als ob da halt ein Abwehrchef, und das soll jetzt keine Transferempfehlung sein, ein Abwehrchef hinten fehlt. Und das sollten wir auch auf dem Schirm haben. Jetzt ist die große Frage, wie schlagen wir die Bayern? Oder würdest du mit einem Punkt leben können, Sebastian?
Also, wenn ich jetzt bedenke, dass der VfB die letzten 2 Heimspiele gewonnen hat, verloren hat. Oh Gott, ja, Wunschdenken, verloren hat.
Der VfB Stuttgart hat gefühlt alles immer reingeworfen, also, und ging als gefühlter Sieger vom Platz, aber leider
genau, aber das
auf der Anzeigetafel nicht honoriert.
Genau, aber das Scoreboard sagte was anderes, nur das Scoreboard sagt mir, dass der VfB die letzten 2 Heimspiele verloren hat. Und jetzt vor dem Anpfiff des Spiels gegen die Bayern, würde ich sagen, ich kann da ganz gut mit dem Punkt leben. Also die Bayern haben in der Saison erst einmal verloren, das war auswärts in Mainz, und sie haben auch nur 3-mal auswärts unentschieden gespielt, und da würde ich sagen, ja, ein Punkt ist okay, aber wenn wir wieder nach 70 Minuten 1-0 führen, wie so häufig, dann wäre mit dem Ende natürlich der Punkt zu wenig, aber jetzt vor Anpfiff, Stand heute, Donnerstagabend, würde ich sagen, ich kann mit einem Punkt leben.
Überschreiben würde ich meinen Matchplan, und ich habe keine Ahnung, das kann ich schon dazu sagen, aber wenn ich einen machen müsste, würde ich den überschreiben mit defensive Kompaktheit und Disziplin. Ja, es wird viel darum gehen, gegen den Ball gut zu arbeiten. Die zentralen Räume musst du schließen. Bayern versucht es wirklich häufig durch die Mitte, gerne mit Kombination, und deshalb ist es wirklich essentiell, diese Räume zu verdichten und Überzahlsituationen im Mittelfeld herzustellen. Das wird sich nachher auch auf meinen Startelf-Tipp auswirken. Mal gucken, ob ich dich dann überreden kann, dass es sich auch auf deinen Startelf-Tipp auswirkt. du brauchst oder musst vorsichtig sein in Sachen Verteidigungslinie. Eine zu hohe Verteidigungslinie sollten wir eigentlich nicht wählen, weil die Bayern überlaufen dich sonst einfach. Ist so. Ja, es macht mehr Sinn, gezielt, also situativ zu pressen. Du musst dir bestimmte Zonen aussuchen, in denen du Druck ausübst. Im Aufbauspiel sind sie einfach risikobereit, die Bayern, und dann entstehen halt Räume, die du dann wiederum attackieren kannst. Und dann kommt's auf unser Umschaltspiel an. Wenn wir nach Ballgewinn zügig in die Offensive kommen, kannst du die Räume hinter den aufgerückten Bayern-Verteidigern immer wieder nutzen. Tiefenläufe, Tempo, Präzision, das ist hier gefragt. Aber dann geht was.
Aber meinst du, dass der VfB zu Hause die Dortmund-Taktik auswärts irgendwie spielen könnte?
Komme ich nachher noch drauf zu sprechen, würde ich nicht machen. Erkläre ich aber gleich noch, warum ich ein bisschen anders rangehen würde. Mit Ball haben wir über die Flügel die besten Karten, weil Bayerns Außenverteidiger, das weißt du natürlich, wenn du Spiele guckst, stehen oft sehr hoch und auch hier hast du einfach dann Räume, die du bespielen kannst. Wir könnten beispielsweise jetzt, fällt mir gerade ein, die linke Seite mit Maxi, Chris, Angelo und Nick komplett überladen und damit Doppelpässen, Steilpässe, Dribblings in diese Räume vordringen, von denen ich gerade gesprochen habe. Das geht. Und dann kommt's auf die Flankenqualität an. Und da ist es egal, ob hoch oder flach, Hereingaben von außen sind immer gefährlich. Also per se sind die gefährlich, auch wenn sie bei uns manchmal nicht gefährlich aussehen. Aber sie sorgen auf jeden Fall für eine gewisse Unruhe im Strafraum. Und da kannst du natürlich dann mit einer guten Flanke mehr erreichen, aber wenn du Glück hast, fällt dir halt einer blöd vor die Füße, weil der Neuer irgendwie nebenbei springt oder was auch immer. Standardsituation, auch nicht unbedingt unsere Stärke, aber die Bayern zeigen im Verteidigen gewisse Anfälligkeiten bei Standards. Also das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein für Malik Fatih, sich hier so ein paar Sachen zu überlegen, Ecken, Freistoßvarianten, alles möglich. Da muss er das Ganze natürlich vorbereiten für die Jungs und die müssen es auch irgendwie umsetzen.
Genau, und gerne keine kurzen Ecken.
Ja, wenn sie
zum Erfolg führen, ja, aber wir hatten ja auch den Kommentar unter unserem letzten Video, wo auch jemand schrieb, die Standards sind irgendwie nicht so gut und ich habe tatsächlich in Hoffenheim festgestellt, also jedes Mal, wenn eine Ecke kurz gespielt wurde dann meistens geraunt und oftmals haben die Ecken auch zu nichts geführt.
Ja, also müsste man jetzt mit Malik Fatih sprechen, was er sich dabei überlegt hat. Ist es die Ausführung oder ist es der Plan? Wir wissen es nicht. Ja. Wir wissen nur, bislang entsteht daraus zu wenig.
Zu wenig, ja.
Ja, ist so. Ja, also was man auch sagen muss, egal wie du dich jetzt auf die Bayern vorbereitest, ich glaube, dieses intensive Pressing, das ist eine ganz besondere Erfahrung. Auch wenn wir das im Hinspiel schon erlebt haben, ist es trotzdem nochmal wirklich krass, gegen dieses aggressive Mann-gegen-Mann-Pressing spielen zu müssen. Also, die versuchen dich halt wirklich zu Fehlern zu zwingen und sie schaffen es bei den meisten Gegnern auch. Und darauf musst du mental irgendwie vorbereitet sein. Deshalb ist es auch sehr wichtig, insgesamt zwar deine Aktion gut vorzubereiten, aber du musst trotzdem eine gewisse Flexibilität und Kreativität dir beibehalten. Anders geht's halt nicht. Also, das ist schon eine hohe Anforderung, die da an die Mannschaft, an unsere Mannschaft gestellt wird. Flexibilität ist noch ein gutes Stichwort. Darauf dürfen wir uns nämlich auch schon mal freuen. Die Bayern sind im Offensivspiel genauso unberechenbar wie auch sonst überall. Also da werden halt häufig mal Positionen getauscht. Joshua Kimmich, ich weiß, der ist jetzt nicht dabei, aber ich nehme es mal als Beispiel mit. Und Jamal Musiala wechseln da mal durch. Dann sind andere Spieler auf anderen Positionen, die ihre Plätze tauschen. Also da ist wirklich viel Dynamik drin. Du brauchst viel Anpassungsfähigkeit von unserer Mannschaft oder eben eine gute Raumverteidigung. Also bin ich auch mal gespannt, wie wir das dann lösen. So, und der FC Bayern dominiert, kontrolliert das Spielgeschehen über Ballbesitz. Da brauchen wir dann eine gewisse Leidensfähigkeit und wir müssen klar in unseren Abläufen bleiben. Ja, das heißt, nicht auf jede Finte eingehen, nicht in Panik geraten. Und jetzt bin ich bei dieser Dortmund-Geschichte. Ein bisschen brauchst du diese Attitüde, die wir in Dortmund hatten. Da war ja auch viel Ruhe mit dabei, muss man sagen. Also geht's mir jetzt nicht um dieses tiefe Verteidigen, sondern einfach diese Ruhe, die wir dabei ausgestrahlt haben.
Der VfB hat sich halt nicht stressen lassen.
Genau.
Einfach, ja?
Exakt.
Und das ist eine Qualität, die brauchst du wahrscheinlich auch morgen. Du darfst dich halt, also du wirst von den Bayern gestresst werden, aber du darfst dich nicht so sehr stressen lassen, dass du ins Chaos verfällst.
Quasi. Genau, und du darfst nicht zu passiv bzw. zu devot werden. Ja. Denn der Druck, den die Bayern erzeugen können, den atmest du nicht einfach so weg, wie das, was Dortmund gemacht hat. Ja? Also es muss mehr kommen als gegen den BVB, sonst wird es nicht reichen.
So. Ich denke, gegen Bayern wird es wahrscheinlich oder könnte es ähnlich aussehen wie gegen PSG. Von der spielerischen Qualität her, von der Überzeugung her.
Ja, ich hoffe, dass sie gegen Bayern sich nicht so in die Hose scheißen wie gegen
Genau, sie müssen halt in die Zweikämpfe reinkommen
tatsächlich. Exakt. Ja. Also du musst die Zweikämpfe dann auch führen können.
Finden.
Ja, dann kann was gehen. Und was du auch ausnutzen kannst, ist natürlich die Konteranfälligkeit bei den Bayern. Also defensive Unordnung über schnelle Angriffe erzeugen, direkte Spielzüge. Und ja, also ich glaube, ich muss niemandem erklären, dass der VfB einen Sahnetag erwischen muss und der FC Bayern einen gebrauchten Tag, ja, um da am Freitag für den VfB irgendwie was rauszuziehen. Das ist klar. Und wie gesagt, es gibt ja zwei, drei Spieler, die uns zuhören, ja. Grüße an der Stelle. So. Und bitte, erinnert euch, ich spreche euch direkt an, erinnert euch, wie ihr im Bernabeu aufgetreten seid. Wirklich selbstbewusst, nichts zu verlieren, entschlossen. Ihr wollt der Welt wirklich zeigen, dass ihr zu den größten Europas gehört. Es war so. Und genau das brauchen wir am Freitag.
Ja, und sie haben es ja gezeigt, 45 Minuten lang.
Sie haben zwar verloren, aber sie haben es trotzdem bewiesen, dass sie dahin gehören. Ja. Und das brauchen wir morgen 90 Minuten lang. Ja. Mensch.
Es sei denn, steht zur Halbzeit 3-0, dann kann man noch einen Gang zurückschalten, aber wahrscheinlich eher nicht.
Ja, ich würde es durchziehen. So, personell könnte es sein, dass uns der FC Bayern ein bisschen entgegenkommt. Die spielen am Mittwoch ja in der Champions League gegen Leverkusen und du hattest zuletzt angeschlagene Spieler mit Upamecano und Harry Kane. Joshua Kimmich ist komplett raus, also der wird uns erspart bleiben. Pavlovic wird spielen, auch wenn er diese Woche nicht voll trainieren konnte. Josip Stanicic hat Magen-Darm, Grüße gehen raus. Und ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Bayern ein bisschen versuchen, da was zu regeln und nicht auf Teufel komm raus jeden auf den Platz stellen, wenn er nicht unbedingt auf den Platz stehen muss. Aber, was man nicht vergessen darf, die kompensieren sowas natürlich. Und die Jungs, die dann reinkommen, sind gerne noch motivierter als die etablierten Spieler. Also weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt ein Vorteil sein darf und Motivation ist nochmal ein gutes Stichwort.
Die Rechnung ist noch offen für die Bayern, denke ich. Ne?
Ja. Und Max Eberl hat das heute auf der Pressekonferenz sogar gesagt, dass sie sich daran erinnern, wie das war. Damals gegen Stuttgart, glaube der 32. Spieltag war es, genau. Diese 3-1-Klatsche kann man so vielleicht nicht sagen, aber es war halt ein deutliches Ergebnis für den VfB
Stuttgart. Also wenn der VfB gegen die Bayern gewinnt, ist es immer eine Klatsche für die Bayern.
Das ist schon nochmal ein Faktor, bin ich mir sicher. Mhm. Und ja, also ey, wir sind gut. Ich weiß, Bayern ist auf dem Papier besser, aber wir sind gut. Und wenn diese schwäbische Eisenbahn mal ins Laufen kommt, ja, dann kann sie jeden Gegner, bin ich überzeugt von, vor Aufgaben stellen. Deswegen time to shine, Jungs.
Ja.
Haut's raus, haut's einfach raus.
Stuttgart, Ulm und Durlesbach. Ja.
So sieht's aus. So, Players to Watch ist die nächste Kategorie. Und da ist die Frage, wen nehmen wir denn? Also alle kennen alle Bayern-Spieler. Deswegen vielleicht nehmen wir einen alten Bekannten, der am letzten Spieltag als erster Japaner für den FC Bayern ein Tor erzielen durfte.
Oh. Ja. Und Startelfdebüt, glaube ich, auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ich glaube schon, oder?
Hat der nicht auch in der Champions League beginnen dürfen?
Also bin mir nicht mehr sicher.
Startelfdebüt der Bundesliga, falls es nicht stimmt, schreibt es in die Kommentare.
Ich glaube, Champions League hat er auch gestartet. Ja.
Und mich hat es tatsächlich gefreut, dass Hiroki Ito nach seiner ewig langen Verletzungspause für die Bayern dann wieder am Start ist und dann auch ein Tor schießt. Also ich freue mich nicht über Bayern-Tore, aber ich freue mich tatsächlich dann über Hiroki Ito-Tore, wenn er so lange verletzt war.
Das Geile ist ja, der kommt zurück nach so einer Verletzung, ist so lange raus und der spielt, als wäre nichts gewesen.
Ja, irre, oder?
Ja, also das ist ja ähnlich wie Wataru Endo. Ja, also Hiro, den kannst du in jede Mannschaft dieser Welt stecken.
Ja.
Und der liefert oder beziehungsweise fällt nicht ab im Vergleich zu den anderen. Das ist halt echt beeindruckend. Und gegen Frankfurt, das Tor, okay, haben wir besprochen. Aber seine Stärken liegen ja eindeutig in der Defensive und im Aufbau. Also seine Diagonalbälle vermissen wir extrem.
Mhm.
Ja, seine Vorstöße über den linken Halbraum auch. Er ist kaum vom Ball zu trennen, hat wirklich eine extrem gute Passqualität vorzuweisen und zeichnet sich dann auch immer durch so eine besondere Zweikampfführung aus, weil er ein Spieler ist, der Tempo und ein gutes Stellungsspiel hat. Und das hast du gar nicht so oft. Das heißt, wenn er überhaupt mal Zweikämpfe führen muss, gewinnt er sie. Und ansonsten läuft er die Bälle halt einfach ab. Und das ist halt brutal. Ja.
Siehst du auch daran, dass der selten mal eine gelbe Karte bekommt, ja, weil er einfach immer richtig positioniert ist. Fantastischer Spieler. Bin jetzt gespannt, ob er am Freitag von Beginn an spielen darf. Sollte das der Fall sein, darf man ihn meiner Meinung nach gerne freundlich empfangen,
weil oder der hat sich korrekt
gemacht. Genau, oder zumindest neutral, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie Pfiffe gegen ihn geben wird, weil er hat ja gezeigt, genau wie auch andere Spieler, wie man sich dann halt vernünftig irgendwie verabschiedet oder auch gar nicht verabschiedet, aber indem man halt auch keine Versprechen macht, die man nicht halten kann. Und insofern glaube ich, dass es keinen Fan gibt, der ihm irgendwas Böses wünscht und ich denke, der wird halt komplett neutral begrüßt werden. Falls er spielen sollte, es könnte natürlich auch sein, dass er für Leverkusen geschont wird.
Ja, das könnte auch passieren, aber ich würde mich irgendwie freuen, ihn wiederzusehen. Ja. Nummer zwei, Kane, Musiala, will ich nicht nehmen. Hatten wir Michael Olise in der Hinrunde schon?
Weiß ich gar nicht, aber da war er ja richtig gut. Also, vor allem, als er neu zu den Bayern kam, ist er so ein bisschen abgebaut, finde ich. Also, was den Output angeht, aber trotzdem ein geiler Kicker.
Dann nehmen wir den.
Dann nehmen wir den. Dynamischer Flügelspieler, der mit Tempo und Technik wirklich jede Defensive vor extreme Herausforderungen stellen kann. 23 Jahre alt und man muss sagen, voll in München angekommen. Der hat alle Spiele in der Bundesliga gemacht, 7 Tore, 10 Vorlagen geliefert. Der hat alle Spiele in der Champions League gemacht, 5 Tore, eine Vorlage geliefert, plus 2 Spiele im Pokal auch noch eine Vorlage geliefert. Also warum man über ihn so selten spricht, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass er so ein bisschen den Ruf eines Weirdos hat.
Oh, okay.
Dann wird er immer so ein bisschen als, ja, weiß ich nicht, ich sag da nichts dazu. Aber er wird immer so ein bisschen als Weirdo dargestellt, ja. Und wenn ich mir aber die Liste der Stärken angucke, die ist halt einfach brutal. Du hast Speed, du hast Passspiel, Dribbling, Flanken, Distanzschüsse, Pressingresistenz. Es ist wirklich total bekloppt und dämlich, was der eigentlich abzieht. Diese Schnittstellenpässe, die sind herausragend. Er gehört zu den Bundesligaspielern mit den meisten Schnittstellenpässen. Ja, das ist wirklich absurd. Vorm Tor eiskalt, wenn er eine Chance hat, macht er sie in der Regel rein. Er ist wieder so ein Spieler, auf den kannst du dich nur schwer einstellen, weil er mit dem Ball einfach alles kann. Der kann nach innen ziehen, der kann auf die Flanke gehen, der kann rechts wie links an dir vorbeigehen. Der ist so unangenehm zu verteidigen. Es ist wirklich extrem schwer, gegen ihn nicht scheiße auszusehen. Und wir wissen ja, dass Maxi gegen ihn spielen wird, höchstwahrscheinlich. Mhm. Ja. Und kann ich nur sagen, good luck an unseren Golden Retriever. Also das wird ein Brett. Das wird echt ein Brett für Maxi.
Aber Maxi ist ja auch in fantastischer Form. Also insofern traue ich es ihm durchaus zu, auch gegen Ulisse da eine gute Rolle zu spielen.
Und er ist Gott sei Dank gesund.
Ja.
Und damit sind wir bei der Ausfallliste. Und da gab es heute schlechte Nachrichten. Leo Stergiou hat eine Fersenverletzung.
Ja, der Torschütze gegen die Bayern aus dem letzten Spiel.
Ach so, ja, natürlich. Ja, stimmt. Ja, ja. Das war ein geiles Tor.
Mega.
Ja. Ja, richtig. Ja, offensichtlich die Schuhe zu eng. Vielleicht muss er auch so Adidas wechseln. Hat ja Nick Woltemade jetzt auch noch gemacht, nachdem Stennis Unterfilm bekommen hat. Ja, aber Leo wird ausfallen. Das ist echt bitter. Ja. Also diese Fersenverletzung, die nervt. Sebastian Hoeneß meinte, der hat es jetzt gestern schon mal wieder probiert. Dann hat es nicht geklappt. Deswegen, so weit ist er nicht entfernt. Also gute Chancen, dass er nächste Woche dann wieder fit ist. Aber für diesen Freitag reicht es noch nicht.
Genau, die Chance für Josh Wagnermann, ne?
Mal sehen.
Klang so, oder?
Wir haben ja noch Stenzel. Und wir haben auch noch Finn Jeltsch. Also mal gucken, wir reden gleich drüber.
Ja, ja, ja.
Amin Aldakil hat diese Woche nach seiner Zerrung in der Oberschenkelmuskulatur wieder mitgemacht, ist aber auch noch nicht bereit für den Kader, wird auch nicht dabei sein. Genau wie El Bilal, der aber schon deutlich weiter ist, als man das vermuten konnte.
Das klang heute deutlich positiv, ne? Also das dauert, glaube ich, nicht, also muss ich mir in Monaten denken, sondern ich denke so
Tagen.
März.
Nächste Woche ist er im Kader, ne?
Ja? Also im Kader müssen wir abwarten,
also, aber im März ist er im Kader sein.
Ja, ja,
ne? Ja. Also außer es passiert noch was, aber toi, 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 wird es nicht. Nico Nate, da ging das leider mit dem Daumendrücken daneben. Der hat sich bei der U21 was Muskuläres am Oberschenkel zugezogen. Es ist so bitter.
Ja, Knie hält.
Ja, Knie hält, aber wir sprechen gleich drüber. Ich glaube, war 8 Minuten auf dem Platz eingewechselt und dann gleich wieder ausgewechselt. Ne?
Super bitter.
Justin Deal auch nicht mit dabei, der spielt für die zweite Mannschaft. Luca Raimund ist noch nicht fit, dann Axel Sagadou sowieso nicht. So. Und jetzt kommen wir, Sebastian, zu dem, was ich gerade eben schon angedeutet habe, nämlich zum Startelf-Tipp. Ich schlage mal als Formation 4-2-3-1 vor. Ich habe ja vorhin gesagt, Mittelfeld wird Thema sein.
Verdichten, ja.
Mhm. Welche Viererkette schlägst du denn vor? Du hast ja jetzt schon gesagt, der Wagnermann, der kriegt seine Chance.
Der Wagnermann kriegt seine Chance und auf der anderen Seite spielt auf jeden Fall Maxi Mittelstädt. Du hast angesprochen, bei den Bayern gibt es keinen echten Abwehrchef. Ich finde, unser Abwehrchef ist absolut Jeff Chabot.
Der spielt.
Und jetzt
Geld spielt auch, das kann man schon sagen, Geld spielt. Die Frage ist nur, spielt er als Rechtsverteidiger oder als rechter Innenverteidiger?
Als rechter Innenverteidiger.
Und damit hast du ja die Innenverteidigung dann schon.
Genau.
Und wer spielt jetzt als rechter Verteidiger?
Ja, Wagnermann.
Und wer verteidigt? Nee, also, ich meine, Sebastian Hoeneß hat heute gesagt, man hat zuletzt gemerkt, dass Josh nicht 100% fit war, jetzt sei er wieder fit.
Er hat großes Vertrauen in ihn und du hast das Bernabeu angesprochen, da hat auch Josh Wagnermann angefangen und er hat es richtig gut gemacht. Deswegen, ich hab da keine Bedenken.
Ich lasse mich breitschlagen, aber ich möchte fürs Protokoll hinterlegen, meine Viererkette wäre Jeltsch, Chabot auf rechts, Henriks auf links und linker Verteidiger Maxi Mittelstädt. Aber wir nehmen Wagnermann, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt.
Und dann darfst du im Mittelfeld machen, was du möchtest.
Okay, dann nehme ich Carazo und Stiller. Das ist meine Doppel-Sechs. Danke dafür. Nee, wir haben ja jetzt die Problematik, dass wir noch 4 Offensivplätze besetzen müssen. Und ich würde sagen, Führig ist klar. Ja. Der wird spielen. Nick Woltemade wird aus meiner Sicht auch definitiv spielen. Die Frage ist nur als hängende Spitze oder als Neun. Und dann haben wir halt noch so ein paar Kandidaten für rechts. Da könnte Enzumio spielen, Jamie Leveling, Brun Larsen bietet sich da an. Du könntest auch sagen, Woltemade spielt auf der Neun. Dennis sitzt draußen, dafür spielt Mio dann auf der Zehn. Da müssen wir uns jetzt einig werden. Also Führig ist safe,
ja.
Rechte Seite.
Also gegen die Bayern sehe ich da fast Jamie Leveling mit Tempo, mit einer Physis und so weiter. Also der ist für mich eigentlich der geeignetste Kandidat.
Wenn er einen guten Tag hat, auf jeden Fall. Ja. Aber da ich momentan auch jetzt nicht unbedingt Enzo Mio als großen Challenger wahrnehme, ist für mich Jamie Leveling auf rechts eigentlich auch gesetzt, würde ich sagen. Und ich hänge tatsächlich bei der Geschichte Mio, Woltemade, Undav. Also zwei von diesen dreien werden spielen.
Ja.
Und wenn Mio spielt, muss Woltemade auf der Neun spielen.
Ja.
Und wenn Undav spielt, ist Mio draußen.
Das sehe ich genauso.
Und wie entscheiden wir uns?
Wir haben ja in den Kommentaren unter der letzten Sendung oft gehört bekommen, dass wir Undav und den VfB natürlich allgemein viel zu gut gesehen haben.
Ja, das liegt auch daran, dass uns jeden Tag gesagt wird, was wir hier transportieren sollen.
Genau.
Aber heute steht übrigens drin, dass wir Undav schlecht machen sollen.
Genau. Und deswegen sage ich, ich finde nach wie vor, dass Dennis Undav in Hoffenheim kein schlechtes Spiel gemacht. Er hatte super schlechte Szenen, keine Frage, aber er hat halt super viele gute Szenen gehabt.
Er hat drei Tore vorbereitet.
Er hat drei Tore vorbereitet, die nie gefallen sind. Also eins ist gefallen.
Es lag aber an seinen Mitspielern, nicht an ihm. Genau.
Und deswegen auch morgen gegen die Bayern wird Dennis Undav auf der Neun starten.
So hätte ich es nämlich auch gemacht. Ja. Woltemade und Undav sind unsere Leute. Ja. Woltemade und auch Undav können im Mittelfeld mithelfen. Das hat Dennis auch in Hoffenheim gezeigt. Also da gehe ich komplett mit dir mit. Und dann haben wir folgende Startelf, die Bayern schlagen werden. Nübel im Tor, klar, der hält alles. Dann haben wir Wagnermann, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt als Viererkette, Karasor und Stiller davor. Wir haben ein Mittelfeld bestehend aus Leveling, Woltemade und Chris Führig. Und vorne ist Dennis Undav dafür zuständig, euch wahnsinnig zu machen.
So.
So sieht es nämlich mal aus. Dann sind wir auch schon beim Pokal. Ja, gefühlt schon eine halbe Ewigkeit her. Damals zog der VfB Stuttgart ins Pokal-Halbfinale ein. Da habe ich mal geguckt, das war diesen Monat. Das war am 4.2.
Das fühlt sich wirklich so an, als wäre es letztes Jahr gewesen.
Ja, aber der Monat ist halt morgen auch vorbei. Also
ja, schon, aber also, ja. Gefühlt liegen 10 Spiele dazwischen.
Ja, also diese Aufstückelung ist halt eine Katastrophe.
Sorry. Ja, also 1-0, Augsburg, erinnert euch, und jetzt mussten wir bis zum gestrigen Mittwoch warten, um zu erfahren, wer noch alles mit dabei sein wird in diesem Halbfinale. Und gut, VfB ist klar, Arminia Bielefeld 2-1 gegen Bremen, ja, großartiger Erfolg, und dann hat der DFB noch eine Wildcard für Leverkusen und Leipzig, glaube ich, vergeben. Ja, beide Teams zogen, ich sag mal so, auch dank äußerst fragwürdiger Entscheidungen der Refs ins Pokal-Halbfinale ein.
Ja, und gerade gestern über den Elfmeter für Leipzig würden wir ja wunderbar und immer noch diskutieren, wenn er nicht gegen Wolfsburg gefallen wäre, weil es komplett egal ist halt einfach. Wer von diesen zwei Truppen dann halt irgendwie ins Halbfinale kommt, man will keine von denen. Deswegen war es auch egal, aber es war natürlich ein Skandal.
Gegen wen wir jetzt am 1. oder 2. April antreten müssen, werden wir am Sonntag gegen 19 Uhr erfahren. Ab 18:45 läuft in der ARD die Auslosung fürs Halbfinale.
Weißt du, wer lost?
Ja, Gerald Asamoah.
Oh!
Und da habe ich zumindest noch die leise Hoffnung, dass Asa die Kugeln von Leipzig und Leverkusen nimmt und sie einfach in der Hand crusht.
Ja, also, das fänd ich geil.
Hast du denn Loswünsche, Sebastian?
Also ich hätte normalerweise gesagt, Hauptsache Heimspiel. Mhm. Jetzt macht die Arminia, die ja als Drittligist auf jeden Fall Heimrecht hat, die ganze Sache ein bisschen diffiziler. Mhm. Weil wenn du ein Heimspiel hast, heißt es, du spielst im Halbfinale nicht gegen Bielefeld. Andererseits, wenn jetzt zwischen uns und Berlin nur noch ein Drittligist steht, dann bin ich fast versucht zu sagen, ich möchte eigentlich gegen Bielefeld spielen. Ich bin echt unentschlossen. Also entweder Leverkusen zu Hause oder halt auf der Alm.
Für mich ist klar, ich möchte unbedingt ein Heimspiel und ich möchte unbedingt ins Pokalfinale kommen.
Okay.
Und wenn ich im Pokalfinale bin, dann möchte ich auch nicht gegen so eine Konstrukttruppe spielen.
Dann wird's schon schwierig jetzt aber.
Ja, das heißt Leverkusen oder Leipzig im Neckarstadion.
Ja.
Und Bielefeld schlägt eh jeden zu Hause.
Ja.
Und das Finale dann gegen die Arminia. Zwei geile Fanszenen.
Alter, das wäre mega.
Also Leute, ihr könnt euch nicht, das ist mein größter Traum, eigentlich schon seit dem Halbfinale gegen Frankfurt.
Ja.
Seitdem, davor hat das keine so große Rolle für mich gespielt, aber seitdem möchte ich einmal mit dem VfB Stuttgart dieses fucking Pokalfinale in Berlin erleben.
Ja.
Und jetzt sind wir so kurz davor, wir sind so kurz davor. Und ich hoffe, dass ja, wir ein das Spiel, hinbekommen. Ein Spiel, ne? Also egal gegen wen. Ob jetzt auswärts in Bielefeld oder hoffentlich zu Hause. Ich meine, der Worst Case wäre natürlich auswärts in Leverkusen oder Worst Case auswärts in Leipzig. Klar.
Ey,
wir denken gar nicht
dran. Da kommt es mir wirklich wieder hoch. Also ganz ehrlich. Was ist denn dein Tipp? Wie sehen denn, also wenn du jetzt tippen müsstest, wie sieht denn das Halbfinale aus?
Also wenn ich jetzt losen dürfte und ich würde sagen, wie die Lose angewärmt sein müssen, dann würde ich sagen, Stuttgart gegen Leverkusen, natürlich Heimspiel und Arminia gegen Leipzig und Finale dann natürlich 5-1 für den VfB mit dem Hattrick von Demirovic.
Nachdem man Elfmeter verschossen hat.
Natürlich.
Also unterschreibe ich sofort. Das nehme ich sehr gerne. Sebastian, hast du schon mal Top Gun gesehen?
Also den neuen nicht, nur den ganz alten mit Tom Cruise.
Nein, ich meine gar nicht Top Gun. Over the Top meine ich.
Ist das der mit den mit Sylvester Stallone?
Und den Armdrückern?
Ja!
Dann drehen wir jetzt die Kappe ab.
Dreh sie um, denn jetzt geht's los.
Yeah.
Dein Lieblingssegment.
Oh, ich freue mich so drauf.
Transfer-Update. Wir haben drauf gewartet, ihr habt drauf gewartet. Endlich wird mal wieder so richtig schön diskutiert, vermutet, spekuliert. Denn hier seid ihr richtig. Sebastian, der Kicker schrieb am Dienstag: Hoeneß und die heiße Spur zu RB.
Klingt wie so ein Titel von einem Drei-Fragezeichen-Buch, oder?
Ja, das stimmt, ja, das ist abgeschrieben. Kann schon sein. Also ich meine, grundsätzlich sollte es ja niemanden überraschen, denn sind wir mal ehrlich, also inwieweit hat sich denn Leipzig bitte unter Rose weiterentwickelt? Also gar nicht. Es ist immer noch ein Club, der zu schlecht ist, um Meister zu werden und gerade so viel Kohle reingepulvert bekommt, dass sie irgendwie in die Champions League kommen.
Und da hat komplett versagen.
Ja, aber es geht ja seit Jahren schon so.
Klar,
ja. Ja, jetzt droht sogar noch die Europa League, muss man sagen. Und natürlich sondieren die. Und sie wären ja blöd, wenn sie dann nicht bei Sebastian Hoeneß rauskämen. Ja, zumal der ja schon zwischen 2014 bis 2017 Jugendtrainer in Leipzig war. Aber ich möchte dazu Folgendes sagen. Ja, dieses ganze Theater, das könnten wir uns eigentlich ersparen, wenn Sebastian Hoeneß einfach sagen würde, natürlich bleibe ich und auch in der kommenden Saison bin ich Trainer des VfB Stuttgart. Das ist Thema zu.
Ja, also Einspruch.
Ist stattgegeben.
Ja, ich würde sagen, also seit letzten Sommer habe ich tatsächlich ein paar Probleme damit, wenn Spieler oder auch Trainer Lippenbekenntnisse abgeben. Also ich kann mich da nicht mehr ganz so drauf verlassen. Also
ja, verlassen würde ich mich auch nicht drauf.
Genau, das Thema ist für mich zu, wenn der Vertrag verlängert wird oder sonst was. Aber natürlich würde ich auch ein bisschen ruhiger schlafen, wenn unser Trainer ein klares Bekenntnis für den VfB abgegeben hätte. Aber selbst wenn dieses Bekenntnis kommt, haben wir ja wirklich jetzt gelernt, das muss auch nichts bedeuten.
Es muss nichts bedeuten, klar, keine Frage. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass er darauf verzichtet. Das heißt aber nicht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er im Sommer den Club wechselt, sich dadurch erhöht und sie liegt halt auch nicht bei null, selbst wenn er jetzt sagen würde, er bleibt. Also das hast du ja gerade gut rausgearbeitet, ja. Für wen er jetzt in der nächsten Saison an der Seitenlinie stehen wird, kann ich euch sagen, wird euch keiner sagen können.
Wahrscheinlich nicht mal er selber.
Ja, da könnte ich es mir vielleicht noch am ehesten vorstellen, aber selbst da bin ich mir nicht sicher, ob schon irgendwelche Entscheidungen gefallen sind. Immer noch am wahrscheinlichsten bleibt für mich der VfB, da bleibe ich dabei. Und wenn wir uns für die Champions League qualifizieren, also dann gebe ich dem Ganzen 90%, dass er bleibt. Ja? Wenn es die Europa League wird, würde ich sagen, sind 75%. Alles darunter mindert logischerweise die Wahrscheinlichkeit, dass er bleiben wird.
Genau, und das Schöne an deiner These ist ja, er hat es ja quasi selbst in der Hand, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass er in Stuttgart bleibt und deswegen morgen einfach mal gewinnen und dann noch ein paar Spiele hinterher und dann bleibt er halt auch.
Das ist ja sowieso das absolut Bescheuertste, was ich in den letzten Wochen erlebt habe. Ich sag jetzt nicht von welcher Zeitung, da habe ich Artikel gelesen, wo drin steht, naja, wenn der VfB sich nicht für die Champions League qualifiziert, dann mindert das die Chancen, dass Sebastian Hoeneß beim VfB bleibt. Deswegen müsse sich der VfB anstrengen, damit Sebastian Hoeneß bleibt. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass wir uns für die Champions League qualifizieren? Wir sind wieder bei den YouTube-Kommentaren, die mir erklärt haben, dass wir einen Kader haben, der gut genug ist, um in die Champions League einzuziehen. Mhm. Ja, an wem liegt es denn dann eurer Meinung nach, dass wir eben nicht auf Platz 1, 2, 3 oder 4 stehen? Also die Frage müssen wir uns dann ja schon mal stellen.
Ja, absolut. Ja.
So, also ist Sebastian Hoeneß jetzt losgelöst von jeder sportlichen Diskussion? Also ich möchte ihn nicht angreifen oder so.
Für manche wahrscheinlich schon, ja.
Aber das macht halt keinen Sinn zu sagen, der Kader ist so gut, dass wir Champions-League-Plätze angreifen müssen und dann gleichzeitig sagen, ja, aber das ist doch voll kacke, dass der jetzt geht, wenn wir die Champions-League nicht erreichen. Das ist doch, also da müssen sich doch mal die Spieler mehr anstrengen.
Ja, nee. Ich habe übrigens auch Kommentare gelesen, dass der VfB ja froh sein soll, wenn irgendjemand 8 Millionen zahlt, damit er weg ist und man sich einen guten Trainer holen kann.
Das ist das Nächste, ja. Also
Wir verlassen uns da auf Informationen und auf Quellen, die sind doch, das ist doch absurd. Ja. Das ist doch wirklich absurd. Da schreibt irgendeiner irgendwas in irgendeinem Forum, alle rennen hinterher und denken, ja, das muss ja stimmen.
Ja, klar. Quelle, also, Brudi, glaub mir.
So. Dann schreibt der Moisides.
Ja.
Hat jetzt geschrieben, 8 Millionen müsste ein Verein bezahlen für Sebastian Hoeneß, wenn man ihn aus einem Vertrag rausholt, via Ausstiegsklausel. Da wird dann immer wieder geschrieben, dass diese Vereine sich fürs internationale Geschäft qualifizieren müssen. Explizit wird nicht von Champions League gesprochen. Ich würde mal sagen, diese Klausel würde ich nicht allzu ernst nehmen. Das kann ich mal so sagen. Aber selbst wenn man es täte und man ginge davon aus, dass sich an den Abständen, die wir jetzt in der Tabelle haben, punktetechnisch, nichts verändert, dann fallen schon ganz viele Clubs raus, zu denen angeblich Sebastian Hoeneß schon längst gewechselt sein soll. Dortmund, Leipzig, die sind alle noch nicht safe für international.
Also ich gehe ja sowieso davon aus, dass Sebastian Hoeneß in der kommenden Saison den VfB, Leipzig, Dortmund und die Bayern trainieren wird.
Gleichzeitig. Ja.
Gleichzeitig.
Ja? So, aber das ist das eine. Das andere ist, George Moisides hat vor ein paar Wochen noch davon geschrieben, dass die Ausstiegsklausel bei 6 Millionen liegt, vor einem Dreivierteljahr bei 5 Millionen. Also die widersprechen sich selber und ich fange da gar nicht an, von irgendwelchen Transferjournalisten zu sprechen, was ja George Moisides jetzt nun wirklich nicht ist. Deswegen würde ich dem Ganzen wirklich nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken. Wartet einfach ab. Ich mach's auch so. Ich warte ab. Ich kann nichts verändern. Der Einzige, der was daran verändern kann, ob der VfB Stuttgart nächstes Jahr von Sebastian Hoeneß trainiert wird, ist Sebastian Hoeneß selbst.
Absolut, ja.
So, und sonst niemand. Und wenn er nicht mehr Trainer sein sollte des VfB Stuttgart, garantiere ich euch, dass im Sommer ein neuer Trainer den VfB trainieren wird. Und ob er es genauso gut kann wie Sebastian Hoeneß, weiß ich nicht. Ob er es besser kann, weiß ich auch nicht. Und ob er es genauso gut kann, weiß ich auch nicht. Und deswegen rege ich mich jetzt nicht über irgendwelche Entscheidungen auf, die in keinster Weise durch mich beeinflusst werden können und die auch nicht dadurch beeinflusst werden, was vor einem Jahr bei einer Vertragsverlängerung mal besprochen wurde. Weil eins ist auch klar, du hättest dem letztes Jahr einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel geben können, ohne sonst irgendwelchen Klauseln. Und trotzdem hätte es sein können, dass er in diesem Jahr sich dazu entscheidet, diesen Verein zu verlassen. Und ich garantiere euch, auch dann wäre eine Ablösesumme von, was weiß ich, 25 Millionen, habe ich auch schon wieder gelesen,
oha,
nicht möglich gewesen für Sebastian Hoeneß. Und selbst wenn, hätte es das Problem doch nicht gelöst, dass wir dann ja angeblich danach blank sind, was ich auch gelesen habe. Wenn der geht, bricht alles zusammen. Also, was bringen mir dann die 25 Millionen, wenn eh alles zusammenbricht? Es ist für mich alles momentan, es geht mir nur noch auf den Sack. Alles, was für mich zählt, ist das da. Dieses Wappen, das zählt für mich. Und wer dieses Wappen trägt, ist mein Mann. Und wenn da Sebastian Hoeneß drunter steckt, ist das mein Mann. Und wenn da drunter, jetzt muss ich aufpassen, es gibt welche, die dürfen es nicht tragen, aber ein anderer Trainer, dieses Wappen trägt, dann ist das mein Mann. Der VfB steht doch über allem anderen. Ich kann mich doch nicht so abhängig machen von einem Trainer. Ich habe wirklich die Sorge, dass wir so ein Klopp-Trauma, dass wir sowas bekommen wie beim BVB. Und die gehen heute noch in Therapie,
ja,
weil sie es nicht verarbeitet haben.
Aber das sehe ich nicht. Also,
du hast schon einen Kult um ihn.
Ja, klar.
Aber für den wird hier ein Denkmal gebaut.
Aber du hast auch einen Kult um Sven Mislintat. Das haben wir auch irgendwie ohne Therapie überstanden.
Nee.
Die meisten. Und ich meine, wir hatten in 20 Jahren 26 Trainer. Also ich glaube, auch darüber kommen wir weg. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er weg ist. Und ich finde es aber auch komplett gaga, jetzt irgendwie da schon drüber zu diskutieren. Aber es gibt natürlich Leute, die spekulieren gerne drüber, ob Sebastian Hoeneß nach der Saison geht, wohin er geht, wer sein Nachfolger werden könnte, ob der Nachfolger eine Ausstiegsklausel hat, ob die Ausstiegsklausel dann auch angemessen ist. Und wer da Spaß dran hat, der soll es ja auch machen. Ich habe keinen Spaß dran, weil ich auch das überhaupt nicht beeinflussen kann. Und insofern warte ich jetzt erstmal ab und gucke, wie sich das verhält. Und mir ist halt viel wichtiger, dass der VfB morgen gegen die Bayern gut spielt und einen Punkt holt, als was dann irgendwann passiert.
Was nimmst du lieber, einen Bayern-Sieg oder eine weitere Saison mit Sebastian Hoeneß? Oder anders, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Champions-League-Platz oder weitere Saison mit Sebastian Hoeneß?
Also ich glaube, da bin ich egoistisch und sage Champions-League-Platz.
Aha, und wer ist dann dein Wunschtrainer, Sebastian? Hast du vielleicht was Leuten hören?
Nee, ich hab,
kannst du dir schon was sagen?
Auf dem Trainermarkt bin ich halt so gar
nicht. Welcher Trainer wird in 2 Wochen präsentiert?
Weiß ich nicht. Der von Arminia Bielefeld vielleicht.
Sehr gut, wir warten ab. Nee, ich fand, Andreas hat es ja in seinem Artikel für den Vertikalpass gut beschrieben, dass alles, das, was wir jetzt erleben, müssen wir mindestens bis zum Saisonende beziehungsweise bis zum Ende der Transferperiode im September ertragen.
Ja.
Und da hilft es, wenn wir einfach mal diesen Schwachsinnstransferjournalismus wirklich den Mittelfinger zeigen. Ja, dieses das ist ein Kasperle-Theater mit Faktenquoten, die noch unterhalb der Auslastung in Sinsheim liegen. Also ja, ist doch so. Also ist doch wirklich Wahnsinn. Es kann doch nicht sein, dass Leute sich in einem Forum anmelden und schreiben, ich bin Insider und wir drehen durch.
Ich habe mich nur angemeldet, um irgendwas zu schreiben, ja.
Vor allen Dingen, was hat er denn davon?
Ja. Eben, genau. Und das ist ja sowieso, also in diesem Business macht ja anscheinend jemand nur etwas, wenn er das was davon hat. Und wenn jemand etwas macht, wovon er nicht profitiert, dann würde ich auch schon fragen, warum macht er das halt, ne?
Und trotzdem kann es sein, dass Sebastian Hoeneß in 2 Wochen sagt, dass er nach Leipzig geht.
Ja, absolut, natürlich. Also, aber es kann auch sein, dass er morgen sagt, er hat keinen Bock mehr auf Fußball und wird jetzt Schafzüchter in Neuseeland. Also,
could be.
That's life, ja.
Wie viele vor ihm, das ist der nächste, über den wir sprechen müssen, ist auch Fabian Rieder im Cannstatter Loch verschwunden.
Mhm.
Die Frage aller Fragen, Sebastian, taucht er nochmal auf?
I doubt it. Also ich glaube irgendwie nicht dran. Also finde ich schade, weil er hat ja zweifelsohne Potenzial und der Anfang hier in Stuttgart war auch relativ verheißungsvoll, kam er dann als Nationalspieler, der bei der EM brilliert hat, kam hier hin, hatte dann auch gegen Mainz, glaube ich, gleich das Tor mit Freistoß oder
ja.
So.
Und das 3-2.
Ja, also wird super, aber irgendwie hat das so auf Strecke nicht funktioniert.
Ja, seit dem 11. Dezember stand er nicht mehr in der Startelf. In den vergangenen 11 Pflichtspielen saß er immer auf der Bank, ja, wurde aber nur 6-mal eingewechselt. Insgesamt überschaubare 31 Bundesliga-Minuten in diesem Jahr.
Das ist ja überschaubar.
Er hat in der Champions League in diesem Jahr mehr Minuten gesammelt, nämlich 39. Und da hat man nur 2 Spiele. Also es sieht aktuell nicht danach aus, dass der VfB Stuttgart die Kaufoption für Rieder aktivieren wird.
Zumal die ja auch jetzt nicht ganz billig ist.
Ja, 10 Millionen. Ja. Ist schon ein Brett und ja, das kannst du aktuell nicht verargumentieren.
Nee.
Also, da zeigen sie dir einen Vogel. Klar ist, wenn der jetzt nochmal komplett auftreten durch die Decke geht, dann kann sich daran nochmal was ändern. Aber also kein normal denkender Sportvorstand zahlt 10 Millionen für Fabian Rieder. Dafür, das muss man so sagen, wie es ist, waren seine Leistungen einfach zu dürftig.
Genau, also nicht nur für Fabian Rieder, sondern vor allen Dingen für einen Spieler mit der Leistungsbilanz eines Fabian Rieders. Also es geht ja gar nicht um den Spieler, sondern einfach nur, was er für den VfB in der Saison gebracht hat und was er kosten soll. Und das passt halt aktuell für mich nicht zusammen.
Ja, wir haben es auch zahlentechnisch, wenn ihr es wollt. Wenn nicht, dann kriegt das jetzt trotzdem. 29 Pflichtspiele, 2 Tore, 7 Vorlagen, das alles in 1142 Minuten. Heißt, alle 127 Minuten war Rieder an einem VfB-Tor beteiligt. Aber das Problem ist, dass er in den 126 Minuten davor, so wirkte es zumindest, an überhaupt nichts beteiligt war. Also, ja, find's schon spannend, aber ihn als Spieler weiter zu beobachten, aber nicht für 10 Millionen Euro.
Nee, weil ich finde, er hat, das hast du ja gerade eindrücklich bewiesen mit den Zahlen, weder konstant abgeliefert, noch hatte er jetzt wahnsinnig viele Highlight-Momente. Ne? Und wenn ich jetzt denke, Nick Woltemade hatte seine Highlight-Momente, El Bilal hatte seine Highlight-Momente.
Ja, aber ist ein Highlight.
Ja, aber die von Fabian Rieder sind halt wirklich sehr überschaubar einfach. Und wenn es jetzt 3-4 Millionen wären, würde ich sagen,
kann man drüber nachdenken.
Ja. Also so eine Wette auf die Zukunft dann vielleicht nochmal, es wird besser. Aber 10 Millionen, ey. Ja.
Würde ich auch nicht machen. Ja. Dann haben wir noch eine Meldung aus dem Nachwuchsbereich. Mhm. In der U19 gab es Positives zu vermelden. Yannick Spalt, der bleibt beim VfB. Der Vertrag mit dem Verteidiger wurde verlängert, kam gerade eben noch rein. Mhm. Also genauer Vertragslaufzeit kommuniziert der VfB nicht.
Das heißt nur
langfristig. Und das kann alles Mögliche bedeuten. Sehr gut.
Spitzname Spalti, finde ich super.
Ja. Nee, lass ich liegen. So, Sebastian, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber das Spiel in Belgrad habe ich wirklich so schnell es geht verdrängt.
Welches Spiel?
Genau. Ja. Leider, und so ehrlich bin ich, auch das, was vor allem vor dem Spiel stattfand, Übergriffe in der Stadt, ausgeübt, muss man ja so sagen, von organisierten Hooligan-Gruppen auf VfB-Fans. Und mindestens genauso schlimm war das Verhalten der Grenzpolizei, das ja bekanntermaßen dazu führte, dass unsere aktive Fanszene gar nicht erst nach Belgrad gefahren ist. Danach kündigte Alexander Werle an, dass man solche Zustände nicht akzeptieren werde. Er war da in der Wortwahl, ich könnte es jetzt nochmal einspielen, aber ich glaube, ihr könnt euch erinnern, gegenüber der UEFA schon sehr scharf.
Ja.
Die Frage, was wurde nun daraus? Die Antwort, nicht viel.
Das überrascht mich jetzt total. Aber ist denn überhaupt irgendwas passiert? Also gibt es da irgendwie Baby-Steps irgendwie oder gar nichts?
Also was man sagen kann, ist, dass sich UEFA-Vertreter mit den Vorfällen beschäftigt haben, sich mal angehört haben, was der VfB zu sagen hat. Und es war ja nicht nur der VfB, der dazu was zu sagen hatte. Es waren ja auch Bayern-Fans betroffen, BVB-Fans. Die können alle eine Geschichte davon erzählen. Und man kann sagen, ja, die UEFA beschäftigt sich damit, aber Konsequenzen gab es bislang nicht. Vielleicht auch deshalb gibt, also ich vermute mal, dass das der Ursprung ist. Es haben sich jetzt diese Clubs, die ich gerade genannt habe, Dortmund, Stuttgart und der BVB zusammengefunden, so möchte ich sagen, und wollen ein Bündnis schmieden, das dann praktisch gegenseitig auf internationaler Ebene füreinander einsteht.
Aber finde ich super.
Finde ich auch gut.
Grundsätzlich wäre es ja auch gut, wenn alle deutschen Clubs, die international spielen, mal sich zusammentun und sagen, hey, wenn unsere Fans auswärts...
Außer Leipzig und Leverkusen.
Ja, natürlich. Die haben ja keine Fans.
Die haben auch nicht mehr reingezählt. Aber ich meine, da zählt ja auch zum Beispiel Heidenheim und Frankfurt mit dazu. Also wenn da halt irgendwie Fans im europäischen Ausland irgendwelche Repressalien erfahren, dass man sagt, hey, wir stehen mal zusammen und treten halt dann mit ganz lauter Stimme auf gegenüber der UEFA. Also finde ich gut, das könnte ja ein Anfang sein, dass man einfach mal so ein Bündnis schmiedet, auch dann für die Fans, die im Ausland dann halt wirklich einfach Scheiß erleben müssen.
Absolut. Alexander Werle sagte dazu, die Politik, die UEFA und die Clubs müssen ihre Verantwortung ernst nehmen. Das klingt erstmal nach einem PR-Satz, aber ich finde, da kann man zwischen den Zeilen eine Menge rauslesen. Sie müssen ihre Verantwortung ernst nehmen. Ja, also ich sehe da offensichtlich noch Verbesserungspotenzial.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich finde es gut, dass man hier zumindest versucht, Fanrechte auch auf europäischer Ebene zu stärken, muss ich echt sagen. Wie erfolgreich man dann mit diesem Anliegen sein wird, müssen wir mal abwarten. Es passiert nicht nix, das können wir festhalten.
Aber auch nicht viel.
Aber auch nicht viel, aber das Update wollten wir euch definitiv hier nicht vorenthalten. So, Sebastian, U21 nimmt Fahrt auf, 3 Spiele in Folge ungeschlagen und am Sonntag dann... würde ich sagen, der erste Auswärtsdreier gegen deine Bielefelder, die es ja am Dienstag sensationell ins Pokal-Halbfinale geschafft haben. Was sagst du dazu?
Ja, erstmal, was ein Spiel auf der Alm gegen Werder Bremen. Das war ja wirklich sensationell. Erst dieses Traumtor von Wörl und dann noch das Eigentor, dann das Gegentor und dann noch das 3-1, was weggepfiffen wurde. Aber komplett verdient ins Halbfinale eingezogen. Und wir haben ja eben schon drüber gesprochen, was wir uns wünschen. Ich habe es ja gesagt, also ich hätte jetzt nichts dagegen, im Halbfinale auf der Alm zu spielen. Aber ich freue mich erstmal, dass Bielefeld eben im Halbfinale steht. Und gerade für den Drittligist natürlich auch die Kohle, die man bekommt.
Ja, das ist krass.
Also unfassbar, ja. Also für Bielefeld ist das super wichtig.
Ja, also ich habe mich auch gefreut für Bielefeld. Bin ich ganz ehrlich, geärgert habe ich mich, dass halt Bremen raus ist.
Ja.
Also ich hätte es halt gern getauscht, dass wir dann irgendwie...
Ich hätte gern halt einfach...
Leverkusen oder Leipzig raus.
Bremen und Bielefeld halt kampflos weiter und Leipzig und Wolfsburg dafür einfach raus.
Ciao. Hätte man das nicht irgendwie so hinbekommen.
Ja? Der VfB steht eh schon im Finale.
Ja, ja, finde ich gut. Lass uns aber über das 2-0 gegen Tabellenführer Energie Cottbus sprechen. Mhm. Das finde ich viel interessanter, weil der Auftritt war richtig gut, oder?
Der war richtig gut und Cottbus war, glaube ich, seit 11 Spielen ungeschlagen und mich beschleicht so langsam der Eindruck, dass sich unsere U21 natürlich auch gerade zu Hause, also in Groß-Asbach, gegen die Top-Teams der Liga leichter tut als gegen direkte Konkurrenten und sie scheinen irgendwie so ein Faible entwickelt zu haben für Teams aus dem Osten Deutschland, weil da gewinnen sie irgendwie besonders gerne, aber da, das war schon ein Statement.
Ja, lass uns mal drauf schauen. Markus Fiedler brachte 4 neue Spieler im Vergleich zum Unentschieden in Ingolstadt. Justin Diehl wurde von der ersten runtergeschickt, um Spielzeit zu bekommen. Castanaras, Malanga und Greuß starteten anstelle von Amanya Pong. Elliot Buyupi, beide verletzungsbedingt raus. Ja, kommen wir gleich noch was dazu sagen. Und Samuele Di Benedetto saß auch nur auf der Bank. Ja, wir nehmen es einfach gleich mit rein. Elliot und Kaden, da sieht's nicht gut aus. Mhm. Beide fallen wohl mit Muskelverletzungen im Oberschenkel mehrere Wochen lang aus.
Übel,
gute Besserung an beide. Und für Buyupi ist es natürlich doppelt bitter, weil er für die U19 auch am Mittwoch dann gegen Lissabon nicht auftreten kann. Also Youth League wäre nochmal so ein Highlight für ihn gewesen. Er wird wahrscheinlich dabei sein, aber nicht spielen.
Ja.
Ja. Der VfB zeigte schon, finde ich, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich das ausdrücke, weil ich muss es anders anfangen. Also ich fand die ersten paar Sekunden in diesem Spiel oder die ersten paar Minuten in diesem Spiel, da hatte ich schon das Gefühl, okay, hier steht der Tabellenführer auf dem Platz und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis er uns einen einschenkt. Aber ich habe mich da täuschen lassen. Ich glaube, der VfB hat sich überhaupt nicht davon einschüchtern lassen, dass hier ein Tabellenführer auf dem Platz steht. Und sie haben erstmal abgewartet, was bietet uns Cottbus an? Mhm.
und sind dann nach und nach immer stärker geworden und hatten ja auch mit Thomas Castanaras nach 16 Minuten gleich mal eine Riesenchance nach diesem Freistoß, getreten von Luca Mack, war eben Thomas der Mann, der dann frei vorm Cottbusser Keeper auftauchte und leider an ihm scheiterte. Aber das war schon mal ein guter Start.
Der Start war gut und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sich da die zweite vom VfB irgendwie in die Hosen macht. Also ja, der Start vielleicht ein bisschen verhalten, aber ja, die hatten jetzt keinen riesigen Respekt vor Cottbus, aber ich glaube schon, dass die auch wussten, hey, da kommt ein richtig guter Gegner und wir müssen da halt ein bisschen aufpassen. Erstmal schauen, wie sich das Spiel entwickelt, aber dann waren sie irgendwie sofort on point und haben von Anfang an und auch über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht.
Sehe ich genauso. Luca Mack hat auf jeden Fall ein ordentliches Spiel gemacht, nicht herausragend, aber ordentlich. Hatte in der 19. Minute gleich die nächste Chance nach so einem Klärungsversuch. War es aber wieder Elias Beteke, der den Schuss von Luca parieren konnte. Ja, und was ich, das ging mir durch den Kopf, so geil fand, war der Spielzug davor. Ja, es war eine super Verlagerung von Laurin Ulrich und Yannick Hofmann, schaufelt den Ball dann wirklich mit einer super Flanke rein. Hofmann sowieso mit einem starken Spiel, ist ja die Leihgabe aus Nürnberg, der hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Ja, und Laurin Ulrich auch eine komplette Verstärkung. Also das ist ein Gamechanger, denke ich, jetzt für die Rückrunde.
Ja, also finde ich herausragend. Also das ist echt wirklich ein Gamechanger für die dritte Liga, keine Frage. Cottbus brauchte so eine Weile, um anzukommen. Und wenn man ehrlich ist, haben wir auch ein Stück weit mitgeholfen, dass sie dann irgendwann ihre Chancen hatten. Wieder ist Luca Mack involviert. Diesmal verliert er den Ball im Mittelfeld. Es war einer seiner wenigen Fehler, wobei ich hier gleich sagen muss, da war Jasinho Malanga mit dabei, der hat seine Aktien drin. Und auch Justin Diehl, der mit seinem Pass in den Druck überhaupt erst Malanga in die Bredouille brachte. Also alle drei sind da irgendwie in der Verlosung. Dann ging schnell Richtung Tor von Dennis Simon, der aber den Schuss von Phil Hallbauer parierte und dann wirklich mit einer Weltklasse-Parade, Weltklasse-Parade, den Nachschuss von Tolgay Shigerchi abwehrte. Das war, also, Weltklasse.
Das war wirklich Weltklasse und überhaupt Dennis Simon, also der scheint ja aktuell mit jedem Spiel in der dritten Liga besser zu werden und man sieht ihn jetzt auch in irgendwelchen Highlight-Reels und so weiter und der wird jetzt auch halt über den Stuttgarter Landkreis hinaus wirklich bekannt in der dritten Liga. Also ich glaube, den hat jetzt mittlerweile fast jeder auf dem Zettel und auch jeder Gegner weiß, okay, da steht einer im Tor, der kann halt richtig was.
Und das zu Recht. Ja, absolut zu Recht. Cottbus wurde weiter besser, Andre Chase klärte eine Flanke mit dem Kopf genau in die Füße von Hallbauer, das war wieder nicht so gut, muss man sagen. Der, also Hallbauer, flankt dann auf den zweiten Pfosten Richtung Timmy Thiele und dessen Abschluss landet auf der Latte. Da hat man wirklich Glück und Laurin Ulrich, der nämlich mit nach hinten ging und Thiele einfach beim Kopfball störte. Nach der Pause brauchte die Partie dann so ein bisschen wieder Zeit, um Fahrt aufzunehmen. Sprechen müssen wir aber über die Einwechslung von Nico Nathai.
Leider, ja.
Der kam in der 61. Minute für Luca Mack rein und musste wenige Minuten später schon wieder runter. Wir haben es vorhin gesagt, muskuläre Geschichte. Es ist brutal für Nico, es ist wirklich brutal, endlich zurück, endlich bekommt er Spielzeit und dann gleich wieder raus. Also man kann jetzt nur hoffen, dass es wirklich nicht wieder mehrere Wochen sind.
Genau, ja. Und irgendwie denkt man ja, oh scheiße, wieder raus, dann denkt man, immerhin nicht das Knie, sondern der Oberschenkel, aber trotzdem, also auch das kann ja lange dauern und das scheint ja echt so eine Never-Ending-Story zu sein und ich weiß auch nicht, wie die eine Verletzung die andere dann irgendwie bedingt und so weiter. Also wirklich eine schwierige Zeit. Ich meine, er macht auch wirklich ganz kleine Schritte, aber klar, dann nach einer Stunde reinzukommen und dann 6-7 Minuten später wieder ausgewechselt werden zu müssen, ist natürlich super bitter.
Wir wünschen alles Gute, drücken die Daumen, dass er schnell wieder zurückkommt. Mir hat's wirklich das Herz gebrochen. Also ich finde den so großartig, wenn er spielt und jetzt, naja. Für Nico kam Sessa ins Spiel, kann man sagen, und der VfB, der verteidigte weiter gut, ließ sich eigentlich kaum was zu Schulden kommen, und macht dann halt selber ein Tor. War halt Fagir, der kam in der 61. Minute für Castanaras ins Spiel, zeigte nach einem tollen Pass von
Ulrich
seine wirklich ganze Qualität, erst umkurvt er den Torhüter und dann drückt er die Kugel noch so aus einem ungünstigen Winkel ins Tor. Das Ganze in der 74. Minute, brutal, oder?
Ja, das war stark gemacht und ich dachte tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich es live gesehen habe, ich glaube nicht mehr, weil ich ja schon auf dem Weg nach Hoffenheim war, aber er umkurfte den Torwart, das ist dann echt eine richtig beschissene Situation. Ich dachte schon, oh, er hat's verdattelt, also er ist einfach zu spät dran und dann schafft das ja irgendwie noch mit dem rechten Fuß den Ball dann doch noch mit relativ viel Speed Richtung Tor zu bringen, weil es noch ein Abwehrspieler auch noch auf der Linie, aber er kriegt dann wirklich so ins Kurzeck rein. Also von Fagir eine richtig, richtig gute Szene. Also der Pass war natürlich mega, aber trotzdem mussten erstmal so mitnehmen um den Torwart rum und dann noch irgendwie den irgendwie ins Tor bringen. Also stark gemacht.
Ja, und er traf er 2 Minuten später erneut.
Ja.
Da allerdings aus einer Abseitsposition. Ich weiß gar nicht, ob das jemals richtig aufgeschlüsselt wurde. Ich kann mich jedenfalls nicht mehr daran erinnern. Deswegen zähle ich dieses Tor einfach mit.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Cottbus wollte dann natürlich ausgleichen, versuchte viel, scheiterte aber ja immer wieder an unserer guten Defensive, nicht nur an einem Keeper, Dennis Simon, der immer gut ist, sondern wirklich alle Jungs haben es toll gemacht. Highlight für mich war die Benedetto, der nach einem Cigerzi-Schuss kurz vor der Linie klärte und dann komplett eskalierte. Da hat sich so gefreut. Großartig. Ja. In der 91. Minute macht man dann den Deckel drauf, wieder bedient Ulrich.
Natürlich.
Fagir. Klasse Pass und Weidt netzt da wirklich humorlos ein. Klasse Spiel von Weidt, Fagir. Klasse Spiel von Laurin Ulrich. Und ich sag dir, wäre Fagir nicht so verletzungsanfällig und bekäme er einfach mehr Konstanz in die Ausschöpfung seines Potenzials, das wäre definitiv ein Spieler, der höher spielen würde als in der dritten Liga. Also das ist eine Maschine.
Ja, du siehst ja auch seine Entwicklung vom ersten Foto, als er beim VfB aufgeschlagen ist, als dann noch etwas pausbäckiger dänischer Junge. Und jetzt ist er halt wirklich eine komplette Maschine. Ja? Und ich bin mal gespannt, wie es für ihn weitergeht. Also aber du merkst schon, wenn er das abrufen kann, dann kann er auch die Liga kaputt schießen, glaube ich schon.
Ja.
Also und dann mal gucken. Also aber wenn er so weitermacht, glaube ich, dann geht es für ihn auf jeden Fall noch höher als dritte Liga.
Also ich finde ihn weiterhin toll. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn schon immer toll fand und einen Ruf zu verlieren habe. Wobei, eigentlich auch nicht mehr. Also, wir können festhalten, wichtiger Sieg, aber keiner, der dazu führte, dass der VfB Stuttgart von den Abstiegsplätzen Abschied nehmen durfte. Die 60er verloren zwar, auf die konnten wir Boden gut machen, aber Essen gewann gegen Ingolstadt, war eine große Überraschung. Aachen spielte unentschieden, wenigstens klauten sich Mannheim und Osnabrück noch die Punkte. Heißt, der VfB liegt auf dem 17. Platz, einen Punkt hinter 1860 München und dem VfL Osnabrück. Und am Sonntag geht es auf die Alm, wir haben es vorhin schon gesagt.
Pokal-Halbfinale.
Ja. Zu Arminia Bielefeld, genau, wir können schon mal vorspielen.
Ja.
Das Ganze dann wieder live ab 19.30 Uhr auf Magenta Sport. Und ja, Bielefeld schielt hier noch auf den Aufstieg, muss gewinnen.
Glaube ich, ja.
Mhm. Hat aber das schwere Pokalspiel in den Beinen. Ist das jetzt ein Vorteil für uns, Sebastian?
Also konditionell auf jeden Fall. Aber ja, Bielefeld hat nicht nur gegen Bremen im Pokal gewonnen, sondern auch die letzten zwei Spiele in der Liga. Also die schnuppern tatsächlich an den Aufstiegsrängen und sind jetzt im Pokal-Halbfinale. Also ich glaube, die laufen halt komplett auf Endorphinen. Und ich bin mal gespannt. Aber ich finde es auch schön, wenn die zweite Mannschaft tatsächlich jetzt auf der Alm gewinnt und wenn dann am Sonntag der VfB nach Bielefeld gelost wird im Halbfinale und die zweite da schon gewonnen hat, also sorry, da musst du als erste Mannschaft einfach gewinnen. Ich weiß nicht, ob der VfB einen Vorteil hat, aber es ist ein Spiel, was du, glaube ich, nicht zwangsläufig abschreiben musst, weil die haben halt halt 90 Minuten mehr in Beinen, also da geht schon was. Wobei der VfB natürlich jetzt nicht so unfassbar auswärts stark ist, aber vielleicht ist jetzt der Moment für den ersten Auswärtssieg der Saison.
Das wäre so nötig. Ich sag mal, so ein Punkt wäre schon cool.
Ja, klar.
Ja, Osnabrück muss nach Cottbus, auch nicht leicht. 60 gegen Hannover, die nehmen sich gegenseitig die Punkte. Also mal schauen, vielleicht können wir ja mit einer guten Leistung ein oder drei Punkte erspielen und dann endlich wieder die Abstiegsränge verlassen. Ich würde mich sehr freuen.
Mhm.
Ja. Kommen wir zu den VfB-Frauen, die überraschenderweise gar nichts mit Abstiegsrängen zu tun haben. Da gibt's immer nur positive Nachrichten. Ja, also da gibt's irgendwie nie was Negatives. Am Samstag stand das WFV-Pokal-Viertelfinale in Eutingen an, das mit 5:0 gewonnen werden konnte.
Natürlich, ja.
Jana Bäuschlein, Maxi Rall, Farah Yusufovic, Lavinia Haas und Leonie Kopp waren die Torschützinnen. Und das klingt alles super easy, war aber dann schon auch mit Arbeit verbunden. Also gerade in der ersten Halbzeit machte Eutingen das gar nicht so schlecht. Da mussten wir dagegenhalten. Das taten wir auch. Damit ist klar. Erneut Halbfinale und weiterhin die Möglichkeit, den Pokalsieg aus dem letzten Jahr zu wiederholen. Und um das Double zu dubeln, ja, braucht es jetzt einen guten Drittliga-Restrundenauftakt.
Und da geht's endlich wieder los am Wochenende. Geht's los.
Wir haben heute erfahren, Jochen Haas wird unten sein, wird die Mädels anfeuern.
Ja, beim Derby.
Beim Derby am Sonntag gegen den KSC. Die liegen zurzeit auf dem 6. Rang in der Regionalliga und waren vor der langen Winterpause richtig gut drauf. 8 Spiele in Serie ohne Niederlage. Ja, also ich glaube, das ist schon wieder eine große Herausforderung für die VfB-Frauen, die dann natürlich unsere Unterstützung brauchen. Wie gesagt, gespielt wird am Sonntag um 14 Uhr. Ich glaube aber, das Spiel findet nicht in Obertürkheim statt, sondern auf dem Sportplatz des PSV.
Kann gut sein.
Ja, schaut vielleicht doch mal auf den Socials nach, bevor ihr euch auf den Weg macht. Dort findet ihr definitiv rechtzeitig vor dem Spiel eine vertrauenswürdige Ortsangabe. Das können wir an der Stelle nicht liefern, nicht fundiert, aber dafür wissen wir, dass die Frauen am Sonntag spielen. Getestet wurde bei der W auch noch, Sebastian? direkt am Sonntag nach dem Pokalspiel, ja. Muss so sein.
Ein Spiel am Wochenende ist zu wenig für die VfB-Frauen.
Ja, und wer denkt, das ist irgendwie so ein Auslaufen? Nein, es kam der Tabellenführer aus der zweiten Liga, der erste FC Nürnberg. Ja, und was machen die Mädels?
Gewinnen.
Was sonst?
Gewinnen.
1-0, Jana Spengler, Keeperin Chiara Beck konnte sich auch noch ein paar Mal auszeichnen. Also das sind schon Statements, die die Frauen hier setzen. Ja. Und das Highlight für dich war aber weder der Testspielsieg, noch das Derby und noch war es der Einzug ins Pokalhalbfinale. Dein Highlight war die Verpflichtung der Dongus Twins.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja letzte Ausgabe sträflicherweise vergessen, dass die VfB-Frauen ja schon die Castor-Twins haben, aber jetzt hat man Double-Twins und der ist absolut überragend. Ich meine, mittlerweile wundert man sich ja kaum noch, wenn Sascha Glas mal wieder gestandene Bundesligaspielerinnen verpflichtet, die auch jetzt in dem besten Fußballerinnenalter noch sind. Und die sind so überzeugt vom VfB, dass sie sagen, jo, ich spiele jetzt hier noch die Bundesliga zu Ende und dann komme ich zu euch. Ihr spielt dann hoffentlich zweite Liga. Und das klappt halt immer. Und also der Kader, der ist halt brutal mittlerweile.
Der ist brutal und wird noch brutaler durch Fabienne und Tamar. Die werden uns ab Sommer 2025 verstärken. Fabienne hat bereits Bundesliga- und Champions-League-Erfahrung sammeln dürfen. War auch schon für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz und spielt jetzt eben noch bis zum 30.06. für die TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Sie ist eine zentrale Mittelfeldspielerin mit 360-Grad-Blick.
Das Endoradar meinst du?
Ja, kann man schon sagen. Okay. Ist eine Lenkerin im Zentrum, ja, bei der TSG, eine absolute Leistungsträgerin. Also da kommt wirklich nochmal richtig Qualität an die Hafenbahnstraße. Der Vertrag läuft bis Sommer 2027. Bis dahin sind wir dann auch schon in der Champions League, Sebastian.
So schnell kann es gehen.
Also, ja, und Tamar kommt vom Grasshopper Club Zürich nach Stuttgart, ist 30 Jahre jung, überraschenderweise genauso alt wie Fabienne.
Ja, brutal. Ja. Ich habe sogar gelesen, die sind gleich groß, die
das
zwei.
Das ist doch Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Das gibt's doch gar nicht. Der hat sich vielleicht einfach nur, vielleicht klont der Glas die ganze Zeit die guten Spielerinnen.
Ja. Der findet eine gute und klont sie dann. Ja,
ja, ist die Schwester. Ja, nee, auch sie hat bereits in der Bundesliga gespielt, aber auch in Italien und eben in der Schweiz. Und anders als ihre Schwester ist Tamar in der Abwehr zu Hause und wird dann ab diesem Sommer für den VfB ja, Verteidigerin sein. Und auch sie unterschrieb bis 2027. Wir können festhalten, Sascha Glas schon wieder komplett am Kochen. Also wie er das macht, weiß ich nicht.
Ein Stück weit schon, ne?
Ja, es ist. Also wie er es dann im
Endeffekt macht, Arbeitspensum, aber wie er die Spielerin holt, das wissen wir.
Genau, weil er, die VfB-Frauen, das Projekt scheint wirklich über Stuttgart hinaus einfach so eine Anziehungskraft zu haben, dass dann auch Spielerinnen aus der ersten Liga sagen, ja, also wir glauben fest daran, dass ihr nächste Saison in der zweiten spielt und dann vielleicht auch noch höher. Und ja, und dann kommen natürlich auch Spielerinnen nach Stuttgart, die höherklassig gespielt haben. Und bei Tamar und Fabienne ist natürlich auch so, die sind in Böblingen geboren, haben in Sindelfingen gespielt, also sind VfB-Fans.
Seit 25 Jahren, im Vierteljahrhundert sind die VfB-Fans.
Genau.
Und das war nicht das beste Vierteljahrhundert
des VfB. Das stimmt allerdings. Und trotzdem sind die VfB treu geblieben, wie wir alle. Und ich finde, man sieht auch mal gut, was der VfB verpasst hat, indem er halt seine Frauenfußballmannschaft erst 2021 ins Leben gerufen hat und nicht schon viel früher, weil die ganzen Spielerinnen, die bei Sindelfingen gespielt haben, die ja vor 15, 20 Jahren wirklich eine Institution in Deutschland waren, sind dann halt nach Hoffenheim gegangen oder sonst wohin und die werden alle zum VfB damals gegangen und jetzt muss man halt ein Stück weit das aufholen, was man damals verpasst hat und man hat gute Argumente, weil die Spielerinnen sind wirklich Hardcore-VfB-Fans und wenn der VfB anruft, dann denken die sich auch, ja geil, also das haben wir immer gewünscht, mal mit dem Brustring aufzulaufen, finde ich halt total großartig und was ich auch noch spannend finde, die sind beide 1,78 groß, also ich bin mal gespannt, ob es dann in der zweiten Liga Kopfballtore hagelt oder ob die eher so Voltemade-mäßig drauf sind und
ja. Wir werden uns davon überzeugen, da bin ich mir
sicher. So Sebastian, sicher ist auch, wer sich für den Vereinsbeirat beworben hat und nun auch kandidieren darf, denn der Wahlausschuss hat gestern was gemacht?
Der Wahlausschuss hat gestern die Namen der Kandidaten für den Vereinsbeirat veröffentlicht. Und jetzt alle, die ein Problem mit Gendern haben, können aufatmen, denn es sind ausschließlich Männer und wir müssen gar nicht gendern, also ist doch wunderbar. Ich zitiere mal, was in der Pressemitteilung stand. Der Wahlausschuss hat die 28 fristgerecht eingegangenen Bewerbungen für den Vereinsbeirat auf Einhaltung der formalen Voraussetzungen geprüft. Ein Kandidat in der Säule Mitglieder und Fans wies die mindestens 10 Jahre dauernde durchgängige Mitgliedschaft im Verein nicht auf. Zwei weitere Kandidaten zogen ihre Bewerbung aus persönlichen Gründen zurück. Mit den verbliebenen 25 Bewerbern wurden vertiefte Gespräche geführt.
Ja, also was man vielleicht nochmal ganz kurz dazu sagen muss, es sieht ja jetzt nicht besonders divers aus. Also keine Frauen, es gibt auch, glaube ich, kaum Menschen mit migrantischem Hintergrund, die da am Start sind.
Genau, und ich glaube, wir zwei wären auch, würden wahrscheinlich eher zu den Jüngeren zählen und nicht zu den Älteren.
Ja, aber das ist ja grundsätzlich so.
Ja, eher zu den Jüngeren zählen.
Nee, aber das Ding ist so, also die Bewerberinnenlage sah jetzt nicht über, also das war jetzt nicht super gut. Also es ist jetzt nicht so, dass da sich irgendwie jetzt noch, weiß ich nicht, 15 Frauen beworben hätten, die man ignoriert hätte. Und das ist, also ich möchte mal einen Appell loswerden an alle VfB-Frauen, an alle VfB-Fans, die weiblich sind. Das wollte ich eigentlich sagen. Ihr müsst euch besser organisieren. Tut euch zusammen. Mädels, wir brauchen euch. Wir brauchen Frauen in diesem Verein. Aber ihr müsst mutig sein. Ihr müsst hier reingehen. Ihr müsst es machen. Wir wollen euch, aber ihr müsst euch besser organisieren. Es muss eine Möglichkeit geben, dass wir einfach mehr Bewerberinnen für Ämter beim VfB Stuttgart haben. Das kann es einfach nicht sein. Es ist auch nicht so, dass es Frauen hier noch schwerer haben, als es Männer haben. Also ihr werdet hier mit offenen Armen empfangen, aber organisiert euch ein bisschen besser. Es gibt intelligente, gute Frauen da draußen, die sich beim VfB engagieren wollen, davon bin ich überzeugt. Absolut. Aber tut es, packt es an.
Ja, genau, und es geht ja auch gar nicht darum, dass man sagt, es muss eine Quote geben und es müssen so und so viel Prozent Frauen sein. Es geht nur darum, dass jetzt von den 3 Kandidaten fürs Präsidentschaftsamt keine Frau, 5 Kandidaten, eine Kandidatin fürs Präsidiumsamt, eine Frau und jetzt für den Beirat wieder keine Frau. Und ich finde, in Deutschland haben wir 50-50 Männer, Frauen. Wir haben im VfB unfassbar viele Frauen. Wir haben eine Frauenfußballabteilung und ich würde mir einfach ein paar mehr Frauen wünschen, die halt wirklich in den Gremien sitzen und dann vielleicht auch eine Lanze brechen. Vielleicht für den Frauenfußball oder für Frauen in der Leichtathletik oder sonst was.
Aber ja, aber auch für Männerfußball. Also Hauptsache Frauen erstmal. Mehr Frauen, weil es ist halt, sie sind halt unterrepräsentiert.
Das absolut ist ein Problem. Und nicht nur knapp, sondern sie sind einfach gar nicht da. Sie sind einfach gar nicht da. Ja. Und wenn jetzt sich Bernadette Martini fürs Präsidium nicht qualifiziert, also nicht gewählt wird, haben wir gar keine Frau mehr in den Gremien. Und ich finde, das ist halt für einen Verein mit 120.000 Mitgliedern schwierig.
Moment mal, Sebastian. Wenn ich schneller wäre und Podcaster, hätte ich das jetzt hier gemacht.
Ja.
Wir haben doch noch eine Frau in den Gremien. Hast du unsere ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende etwa vergessen?
Ja, aber das ist nicht im EV-Gremium.
Aber das ist nicht im EV, ja, aber
ich bin gerade
voll. Für mich ist das doch alles eine Familie, ja, Sebastian.
EV, AG. Wir haben uns alle lieb und so weiter. Ich war jetzt komplett beim EV.
Also, was gibt's denn noch zu den Vereinsbeiräten, den potenziellen zu sagen?
Genau. Von den amtierenden Vereinsbeiräten bewerben sich 6 für eine Wiederwahl. Und, wir zählen mal durch. Wir haben eigentlich 9 Vereinsbeiräte. Mhm. Bernadette Martini bewirbt sich fürs Präsidium, ist also raus. Den Namen Andreas Ludwig habe ich überraschenderweise auch nicht gefunden. Also die 2 bewerben sich nicht mehr für den Vereinsbeirat. Mhm. Dann 2 + 6 macht 8. 9 Vereinsbeiräte. Eigentlich fehlt doch einer. Wir haben heute gegrübelt. Mhm. Kai Engler.
Wir sind gleichzeitig drauf gekommen, obwohl wir über WhatsApp zusammen gegrübelt haben.
Genau, Kai Engler war auch im Vereinsbeirat, ist im Oktober 2024 zurückgetreten. Da gab es irgendwelche Unstimmigkeiten, glaube ich, in der Schiedsrichterabteilung.
Was dazu führte, dass sowohl Präsident und Vizepräsident Leiter der Schiedsrichterabteilung.
Hat es Dietmar Alka erzählt, er war kurzzeitig auch quasi Abteilungsleiter der Schiedsrichterabteilung.
Ja.
Wirklich großartig. So ist es. So, also jetzt haben wir mal festgestellt, wer wieder kandidiert. Und jetzt habe ich die große Ehre, die 16 Kandidaten für 9 Plätze zu verlesen.
Genau, und jeder, das können wir noch sagen, Säule werden 3 natürlich dann von euch gewählt.
Genau, wir haben 3 Säulen, also Sport und Verein, Mitglieder und Fans und Wirtschaft und Gesellschaft. Und da sind unterschiedlich viele Kandidaten drin. Aber für jede Säule werden am Ende 3 Kandidaten gewählt, die dann diese Säule vertreten. Und für die Gruppe Sport und Verein stehen zur Wahl. Und wir machen es jetzt wirklich ganz, ganz kurz, aber ihr könnt
wir sagen nichts dazu.
Genau, ich muss zu allen, glaube ich, was sagen, aber
okay, du sagst was dazu.
Genau, aber ihr könnt die Steckbriefe jedes einzelnen Kandidaten dann auf der VfB-Website euch angucken. Wir verlinken das und wir machen jetzt wirklich nur einen ganz, ganz kurzen Abriss, denn für die Gruppe Sport und Verein stehen zur Wahl Werner Gass, der ist amtierender Vereinsbeirat, den kann man kennen. Kai Lechner ist Kriminalhauptkommissar aus Altbach. Dr. Marc-Nicolas Schlecht, amtierender Vereinsbeirat, den kann man auch kennen. Peter Schmid ist Rentner und Leiter der VfB-Traditionsabteilung Garde. Mhm. Und Professor Christoph Seeger ist Professor und Studiendekan an der Hochschule der Medien für Sportkommunikation und Medien und ehemaliger Vereinsbeirat.
Stimmt, ich wollte gerade fragen, den kennen wir doch.
Mhm, den kennt man. Jetzt für die Gruppe Mitglieder und Fans stehen zur Wahl Jens Bayerschmidt, der ist erster Kriminalhauptkommissar bei der Führungsgruppe der Kriminalpolizei Essling. Und ich habe das gesehen, dachte, okay. Und dann habe ich gesehen, was er machen möchte. Und unten stand irgendwas mit Fans. Und dachte ich, okay, Polizei und Fans und so weiter. aber er möchte, und ich zitiere, unser Verein in der Öffentlichkeit noch deutlicher Flagge für Fanrechte zeigt. Und das fand ich halt total spannend, einen Polizisten, der sagt, hey, dieses Bild des Problemfans, das müssen wir irgendwie mal ändern, weil die sind so leidenschaftlich und die wenigsten davon sind schwarze Schafe und wir müssen mal dafür sorgen, dass das Bild in der Öffentlichkeit besser wird und dass Polizei und Fans wieder miteinander können. Und keine Wahlempfehlung, aber diese Position finde ich erstmal total spannend, dass wir da einen Polizisten haben, der sagt, er möchte sich dafür einsetzen, dass Fans und Polizisten oder Fans und Polizei besser miteinander klarkommen. Also schaut euch mal den Steckbrief an, ich fand das sehr, sehr spannend. Wir haben Christian Döring, amtierender Vereinsbeirat. Ja. Wir haben Peter Kemmer, der ist im Vorruhestand und war...
Zum Christian muss ich sagen, immer wieder tolle Gespräche, Pläuschen mit mir am Rande diverser Fußballspiele.
Ja, auf jeden Fall.
Freue ich
ja.
mich immer wieder, wenn ich ihn treffe.
Peter Kemmer.
Ist keine Wahlempfehlung, Leute. Also nicht durchdrehen.
Machen wir nicht.
Wollte einfach nur sagen, dass er sehr sympathisch ist.
Genau. Also wählt ihn nicht, sondern trinkt Bier mit ihm.
Wählt ihn von mir aus auch. Sebastian,
so. Wir müssen hier so aufpassen.
Ja, ja. Wählt, wen ihr wollt und trinkt mit allen Bier.
Wählt, so. Wen ihr wollt.
Ja. Peter Kemmer, der ist im Vorruhestand und war früher Abteilungsleiter Schwimmen in Schwäbisch Hall. Mehr habe ich irgendwie nicht so rauslesen können. Der Frank Maurer ist Key-Account-Manager und den Rainer Wenninger, den könnte man kennen, denn der ist der Vorsitzende des aktuellen Vereinsbeirats. Und jetzt last but not
least. Und Legende, weil er letztes Jahr einfach mal so eingesprungen ist und eine Mitgliederversammlung gerockt hat als Versammlungsleiter.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und für die Gruppe Wirtschaft und Gesellschaft stehen zur Wahl Michael Astor, amtierender Vereinsbeirat, den kann man kennen. Professor Dr. André Bühler, amtierender Vereinsbeirat, den könnte man auch kennen.
Vereinsbeirat-Legende inzwischen, glaube ich, solange wie er dabei ist.
Mastermind hinter Klaus Vogt, glaube ich.
Immer noch.
Dann haben wir den Ulrich Hensler, der ist Diplom-Volkswirt und selbstständiger Unternehmensberater. Jetzt wird es nochmal spannend, Nico Laugsmann, und der ist, Achtung, Oberbürgermeister der Stadt Kornwestheim. Und jetzt frage ich mich, ist die Stadt Kornwestheim das NLZ des VfB e.V.?
Es scheint so.
Ja? Wir haben Timo Theobald, der ist Unternehmensberater und, Achtung, langjähriger Vorstandsreferent beim Deutschen Fußballbund e.V. Fand ich auch spannend. Und jetzt... kommt noch ganz zum Schluss Eberhard Herzog von Württemberg. Und der ist gelernter Bankkaufmann und mittlerweile, wie sich's für einen Herzog gehört, natürlich Privatier. Er ist auch über 60, also sei ihm gegönnt. Also wirklich ein spannendes Feld an Kandidaten für den Vereinsbeirat.
Der Herr Herzog von Württemberg, war der nicht auch, oder wurde der nicht gefeatured zu den 125 Jahren VfB und so? Also irgendwie sagt mir das was.
Das kann schon sein. Ich finde es halt schon... irgendwie auch krass, dass sich jetzt jemand für den Vereinsbeirat bewirbt, dessen Familienwappen mehr oder weniger das Wappen des VfBs ist und dessen Familienmotto furchtlos und treu ist. Also das ist halt irgendwie schon irgendwie bemerkenswert, dass halt einer von Württemberg jetzt für ein VfB-Amt kandidiert. Also wie gesagt, die neuen Leute haben wir alle persönlich noch nicht kennengelernt. Ich habe noch kein Bild gesehen, noch die noch nicht reden gehört. Du hast, glaube ich...
Ich versuche hier irgendwas hinzubekommen. Das muss ich noch abklären, ob ich das auch wirklich schaffe, zeitlich und natürlich, ob dann die ganzen Kandidaten auch Zeit haben, mit mir da was zu machen. Aber wir würden euch diese Kandidaten natürlich auch gerne näher bringen.
Ja. Aber nicht in einstündigen Gesprächen, sondern eher in einem sehr, sehr kurzen Format. Aber ich finde es halt schon wichtig, dass man mal eine Stimme gehört hat, mal einen persönlichen Eindruck gewonnen hat und wenn es dann nur per Ton ist. Aber ja, also es gibt 16 spannende Kandidaten für drei Säulen und dann gucken wir mal.
So sieht's aus. Ton ist ein gutes Stichwort.
Ja, Leute, es gibt einen neuen exklusiven Netzwerkverbund beim VfB, den Brustring Business Club.
Oh.
Ja, der Business Club soll den Mitgliedern die Möglichkeit bieten, zu Netzwerken und Geschäfte abzuschließen. Ist im Endeffekt ein bisschen wie so ein Golfplatz halt nur im Neckarstadion, könnte man so sagen. Ja, also es gibt beim VfB, das könnt ihr euch mal merken, 5.500 Business- und VIP-Plätze und das sind die zweitmeisten, das fand ich auch interessant, in der Bundesliga. Die meisten hat der FC Bayern mit 6.000, die können wir noch packen. Also da auf jeden Fall leichter als bei den Mitgliedern.
Wir packen die Bayern, ja?
Ja.
Überall.
Und der VfB will jetzt eben von diesem potenziellen Netzwerk profitieren. Zum einen kostet die Mitgliedschaft im Brustring Business Club bis zu 7.500 Euro, so stand es in der Zeitung. Warum bis zu, weiß ich nicht, wäre das was mit dem Einkommen zu tun, keine Ahnung. Und zum anderen erhält der VfB bei allen über den Business Club abgeschlossenen Geschäften einen Vermittlungsanteil.
Aber da bin ich mal gespannt, wie man das kontrollieren will. Das ist ja so wie früher bei eBay. Du siehst das und dann machst du das Geschäft nicht über eBay, sondern
Das ist vertraglich schon alles festgesetzt. Wie man das kontrolliert, I don't know. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann uns das Rufen Kasper irgendwann mal hier im Podcast erzählen. Aber
wie
gut.
So vieles, ja.
Wir versuchen es weiterhin. Bislang klappte es noch nicht. Gestartet werden soll der Business Club mit 70 bis 100 Teilnehmern. Danach soll er auf 500 Teilnehmer anwachsen. Es soll da noch Events geben, die dann eben beim Netzwerkaufbau helfen. Und der VfB übernimmt dann ja die Netzwerkführung und vereinbart gemeinsame Termine. Ich weiß nicht, ob man das so einfach beschreiben kann, aber so hat es sich zumindest mal für mich herauskristallisiert, als ich den Zeitungsbericht gelesen habe. Und was ich noch spannend finde, es soll eine digitale Plattform entstehen, auf der sich die Mitglieder des Brustling Business Clubs vernetzen können und austauschen können. Also so eine Art LinkedIn für den VfB, vielleicht so ein Brustin. Ich weiß nicht, irgendwie sowas. Ja, also das soll kommen.
Also wenn dann die Takes dort genauso scheiße sind wie auf LinkedIn und die Konversationen genauso ablaufen, dann muss es die Hölle auf Erden sein. Aber ich habe die Hoffnung, dass da vielleicht noch mal ein Stück weit über Fußball geredet wird. Und dann wäre es erträglich, glaube ich.
Also ich glaube, dass so ein Netzwerk eher sowas wird wie, also wie so Twitter-Takes, nur eben auf eine Wirtschaftsebene. Und das könnte unterhaltsam sein. Also ich glaube, nein, natürlich nicht. Also es wird halt einfach ein Netzwerk sein, wo die Leute miteinander Geschäfte abschließen, klar. Aber lustig wäre es schon, wenn es irgendwie so ein Ding wäre, wo sich dann halt einfach sehr gut situierte Menschen über den VfB unterhalten und letztlich noch Geschäfte abschließen, aber so Beiträge hinterlassen, wie wir Vollidioten auf Twitter. Das wäre schon sehr amüsant irgendwie.
Aber ich finde, es klingt nach einem spannenden Projekt und auch nach einem guten Geschäft, zumindest für den VfB. Und ich bin ja immer auch froh drüber, wenn man mal was Neues versucht und nicht immer das macht, was alle anderen schon irgendwie machen, sondern einfach mal sagt, hey, lass das mal machen und vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht und dann lässt man es halt. Aber jetzt grundsätzlich, also unsere Welt ist es nicht. Wobei, also vielleicht
wir könnten eine Crowdfunding-Aktion starten, ja, dass wir uns praktisch in diesen Club mit aufnehmen lassen.
Ja.
Und dann können wir exklusiv aus diesem Club berichten.
Ja.
Also Crowdfunding, STR geht da rein und dann gibt's exklusive Berichte.
Ja, also genau. Also spendet Geld, aber nicht auf YouTube, weil wenn ihr da irgendwas spendet, dann kriegt der VfB direkt. Das müssen wir irgendwie anders machen.
Ist natürlich nur ein Spaß. Ja, also ihr müsst nicht, doch ihr könnt, aber nein, ihr müsst nichts spenden. Nee, Spaß beiseite. Nee, also mal gucken, wie viel der VfB damit am Ende verdienen wird. Ja. Also man hofft hier auf zweistellige Millionenumsätze, die durch den Business Club angestoßen werden. Mhm. Ja, und seit 2 Wochen geht der VfB damit auf Kundenfang. Die ersten haben auch schon zugesagt. Ja, und dann sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich gehe mal davon aus, dass das so elitär ist, dass wir davon eh nichts hören. Aber wenn wir was hören, dann werden wir es euch mitteilen. So, vor ein paar Tagen, jetzt sind wir auf der Zielgeraden, Sebastian, haben wir hier darüber gesprochen, dass Lutz Meschke als Vorstandsmitglied für Finanzen und IT bei Porsche vor dem Aus stünde.
Und es hat sich bewahrheitet.
Genau. Es wurden Fakten geschaffen. Am Dienstagabend hat die Porsche AG einen Wechsel in seinem Vorstand kommuniziert. Demnach verlässt Lutz Meschke das Unternehmen nach 24 Jahren Betriebszugehörigkeit. Er bleibt aber Mitglied des Vorstands der Porsche Automobil Holding SE und auch, das steht jetzt fest, Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG. Er bleibt uns also erhalten. Das ist schon spannend, kann man sagen. Also einerseits ist es, so glaube ich, wichtig, dass Meschke beim VfB bleibt, denn er war halt einfach die treibende Kraft, um hier beim VfB Stuttgart einzusteigen, um Porsche hier hinzubekommen. Und man hat ja auch, ich weiß nicht, ob ich so viel erzählen darf, aber man hat auf jeden Fall mal auch kritische Stimmen aus dem Porsche-Umfeld gehört, was die Beteiligung beim VfB betrifft. Also da waren jetzt nicht alle Feuer und Flamme, aber Lutz Meschke konnte die einfach überzeugen. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es ein realistisches Szenario gewesen wäre, aber ausschließen würde ich nicht, dass ein Abgang von Meschke auch ein Umdenken in Zuffenhausen bezüglich des Engagements beim VfB ausgelöst hätte.
Ja, grundsätzlich ist mir tatsächlich auch lieber, dass derjenige, der ein Invest in den VfB vorangetrieben hat, im Aufsichtsrat sitzt, weil der hat ja irgendein Ziel, irgendeine Vision, der möchte ja was bewegen. Und wenn der nicht mehr da ist, dann kann natürlich erstens das Unternehmen umdenken und zweitens hast du dann vielleicht auch Leute im Aufsichtsrat des VfB, denen es eigentlich egal ist. Und das fände ich dann halt schade und insofern muss ich sagen, bin jetzt nicht traurig, dass Lutz Meschke halt weiter im Aufsichtsrat sitzt, weil ich denke, also der ist ja VfB-Fan und der möchte ja was mit dem VfB machen. Und ob das dann immer in der Umsetzung halt uns allen gefällt, ist die andere Sache. Aber grundsätzlich finde ich erstmal gut, dass Leute drin sitzen, die für den VfB brennen.
Den Rest werden wir begleiten, so möchte ich es mal sagen.
So, ja. So. Und nicht nur wir, sondern auch die Kurve zum Beispiel, absolut, haben wir auch schon gesehen. Ja.
Absolut, und es steht natürlich auch fest, er bleibt jetzt vorerst stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und auch Mitglied des Präsidialausschusses. Und dann dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht. Mehr können wir dazu noch nicht sagen.
Genau, und grundsätzlich können wir ja sowieso gar nichts dazu sagen, denn auch da wirft ja die MV ihre Schatten voraus und je nachdem, wie dann das Präsidium aussieht, könnte es ja auch sein, dass der Aufsichtsrat sich dann auch nochmal in seiner Zusammensetzung ändert. Ja,
wobei, nicht sofort, aber...
Ne, da kann aber die AG oder auch der EV nicht drauf einwirken, wen der Investor da
reinsteckt. Nein, natürlich nicht, und natürlich kann auch das Präsidium Lutz Meschke nicht rausschmeißen, aber der EV kann bestimmen, wer seine neuen Kollegen und Kolleginnen werden. Das meine ich. Also die Zusammensetzung,
er kann ihm das Leben schwerer machen.
Ja, oder auch leichter oder anders, aber oder so. Das meine ich. Also auch der Aufsichtsrat in seiner Besetzung ist natürlich ein Stück weit fluide, gerade im Hinblick darauf, dass wir ein neues Präsidium wählen. Und es kann natürlich sein, dass dann immer noch Lutz Meschke da sitzt, aber neben ihm andere Personen.
Das kann sein. Und Sebastian?
Ja.
Wir sind fast durch.
Ja.
Wir sind fast durch, aber es ist mittlerweile Tradition, dass der VfB Stuttgart im Februar die Leonhardskirche bei der alljährlichen Vesperkirche unterstützt. Und diese Meldung wollen wir auch noch schnell mit reinnehmen.
Ja, weil es richtig gut ist vom VfB.
Absolut. Es war dieses Jahr auch wieder der Fall. Sebastian Hoeneß war mit dabei, Christian Gentner, der gesamte Vorstand, Dietmar Allgeier, Dennis Undaff, Angelo Stiller, Fabian Bredlo, Pascal Stenzel und der Bundesjogi. So, ja. Die haben Essen, Kaffee und Tee ausgeschenkt. Jogi Löw deswegen, weil er beim Kuratorium der VfB-Stiftung da ist er Chef. So.
Und
was ist denn das?
Der ist halt Vorsitzender.
Teil des Kuratoriums.
Ja, Teil.
Und Teil.
Da Chef qua Weltmeistertitel.
Ja, natürlich.
So, seit 2016, muss man dazu sagen, macht der VfB das Ganze, unterstützt die Vesperkirche, die es ja seit dem Jahr 1995 schon gibt und eben in der kalten Jahreszeit dann Anlaufstelle für Obdachlose, ältere und gebrechliche Menschen ist, für Arbeitslose, für einsame Seelen. Ja. Und Alexander Werder, das kann man auch noch sagen, hat noch einen Spendencheck über 50.000 Euro ausgeteilt.
Genau, und den hat er nicht aus seinem eigenen Portemonnaie rausgeholt, sondern das waren halt tatsächlich Einzelspenden von VfB-Mitgliedern. Also ich finde es gut, dass der VfB da finanziell mithilft und auch die Mitglieder. Ich finde es aber auch tatsächlich wirklich gut, dass die Promis wieder, der Löw, der Undaff, also wirklich, dass die Leute da sind und nicht nur den Geldbeutel aufmachen, sondern wirklich vor Ort mit anpacken. Und ich hoffe, dass es auch für manche Spieler so ein Stück weit so ein Reality-Check ist. Also wie privilegiert sie sind, wie privilegiert auch wir zwei sind, weil das darf man nicht vergessen. Also es gibt halt Spieler, die verdienen Millionen dafür, dass sie gegen Ball treten. Die können sich Autos kaufen für eine Viertelmillion und da treffen sie auf Leute, die haben nicht genug, um sich Essen zu kaufen, ja. Und das dürfen wir nicht vergessen.
Das dürfen wir nicht vergessen. Wir werden es nicht vergessen. Und für alle, die das Ganze mal sehen wollen, noch bis zum 9. März öffnet die Leonhardskirche täglich um 9 Uhr morgens die Pforten. Dann gibt's Kaffee ab 11.30 Uhr Mittagessen. Vorbeikommen kann jeder, der will. Also, auch wenn ihr nicht bedürftig seid, könnt ihr trotzdem mal vorbeigucken. Und ja, also, ich möchte an der Stelle vielleicht nochmal die Zeit nutzen und einfach Danke sagen an 850 ehrenamtliche Kräfte. Also wirklich großartig, dass die sich hier so herzlich engagieren. Danke einfach dafür.
Ja, auf jeden Fall.
Das war's jetzt, Sebastian. Ja,
Intro verquatscht.
Intro verquatscht, aber das macht gar nichts, denn wir schlagen die Bayern und deswegen gehen wir damit raus.
So sieht's nämlich aus.
So sieht's aus.
Also, wir freuen uns drauf. Nächste Woche, wir wissen es noch gar nicht. Es gibt auf jeden Fall die Präsidentengespräche und auch STR-Folgen.
Ja, Folgen gibt's auch.
Folgt, liked und macht sonst noch irgendwelche Sachen, die euch gut tun. Bis dann. Ciao. Bis
bald. Ciao.